dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger! Der Pass! Kedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hier gekommen!
Herzlich willkommen zu VfB SDR. Mein Name ist Ricky Palm und aus Beutelsbach zugeschaltet ist mir Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. Ich sehe, in Berlin wird immer mehr aufgerüstet. Je näher es Richtung Weihnachten geht, desto heftiger wird die Deko. Aber ich finde es gut.
Ja, ich auch. Super. Also hier wurden Statements gesetzt. Der Stern wurde abgebildet. Das Trikot hängt natürlich ordnungsgemäß neben mir. Ich hoffe, man sieht das auch alles. Und Marlo, der Podcast-Hund, wird auch mit einem Wuff bedacht.
Genau, so hat auch der, wirklich Corporate Governance gerecht den vergangenen Sponsor abgedeckt, denn eigentlich würde ja was ganz anderes stehen. Also ja, perfekte Deko, wirklich.
Perfekte Deko, würde ich auch sagen. Und was wir vorweg schicken können, auch das heute wird eine Quickie-Ausgabe am Montag. Wir werden uns nur mit dem Spiel gegen Union Berlin beschäftigen und auf unseren nächsten Gegner blicken. Das wären die Young Boys aus Bern. Und Sebastian, da kann ich schon mal vorweg schicken. Ich habe tatsächlich dieses Wochenende genutzt, um mich mit Young Boys Bern auseinandergesetzt. Und ich weiß, ich habe ähnliche Worte gebraucht, als wir über Belgrad gesprochen haben. Aber wenn der VfB dieses Spiel nicht gewinnen sollte, dann falle ich echt vom Glauben ab. Also wirklich, das sind fast Zustände wie bei Jan Regensburg oder Preußen Münster. Wir müssen gegen Young Boys gewinnen. Diese Message sei schon mal vorangestellt. Wir blicken natürlich auch noch kurz auf die Youth League. Und für alle Konnoisseure der Vereinspolitik und Statements diverser Vorstände sei auf den Donnerstag verwiesen, denn da werden wir wie immer uns um genau das kümmern. Gleiches gilt für die Ergebnisse der U19 und U21. Und wenn bis dahin der Verein abgemeldet wird, dann auch das. So, Sebastian, wie war es denn eigentlich bei dir? Du warst im Stadion, habe ich
mitbekommen. Nein, ich war nicht im Stadion.
Das gibt's doch nicht.
Wenn ich zu mir ehrlich bin, ich habe ein Stück weit gekniffen. Also mir ging es am Freitag nicht ganz so gut, dann war es halt windig und kalt und es war Union Berlin und dann habe ich tatsächlich gesagt, komm, ich gebe meine Tickets weiter, habe dann hoffentlich jemanden einen wunderbaren Fußballabend beschert und ich war nicht im Stadion, aber alles, was ich vom Fernseher und auch von Leuten, die im Gegensatz zu mir im Stadion waren, mitbekommen habe, war die Stimmung wirklich sehr, sehr gut und natürlich auch dann dem Spielverlauf entsprechend am Ende überragend.
Also ich würde auch sagen, die Stimmung war herausragend. Also wir hatten das ja im Vorfeld auch nochmal angesprochen, dass es durchaus, ich sag mal, Stimmungslücken gibt bei uns im Stadion. Die wurden definitiv geschlossen. Natürlich hat der medizinische Notfall ja nach dem 3:2 dazu geführt, dass es nicht mehr ja einfach so enthusiastisch war, wie es natürlich gewesen wäre, wenn eben solche Vorfälle nicht eintreffen. Aber bis dahin echt genial und da wirklich auch mal ein großes Kompliment wieder an unsere Kurve, die mit Sicherheit auch mit dieser Stimmung dazu beigetragen haben, dass dieses Spiel noch gedreht wurde. Wir werden gleich in Gänze darüber reden, aber ich möchte das wirklich nochmal hervorheben. Diese Wucht, die dieses Stadion erzeugen kann. Es wird zwar immer wieder hervorgehoben von, ja, sei es Trainer, sei es Funktionäre und natürlich auch von uns Fans, aber wir sehen es halt in dieser Saison mehrfach, wie oft wir in den letzten Minuten noch Spiele gedreht haben, wie oft der VfB Stuttgart aus wirklich missligen Lagen wieder zurückkam. Das liegt an uns. Das ist wirklich eine Kraft, die wir da entfalten können. Die sollte man nicht unterschätzen. Dieser Spruch, jeder Einzelne ist der 12. Mann, respektive die 12. Frau, ist nicht einfach nur so ein Claim. Ja, das ist wirklich nachgewiesen im Endeffekt. Die Fakten liegen auf der Hand und wer es nicht glaubt, der kann sich gerne nochmal das Spiel gegen Union anschauen. Denn im Gegensatz zur Mannschaft hat die Kurve 90 Minuten, wie gesagt, wir rechnen den medizinischen Notfall raus, abgeliefert. Und zwar in Champions-League-Manier, würde ich sagen. Oder?
Ja, das ist absolut so. Und ich meine, du kriegst kurz vor der Halbzeit ein blödes Tor, dann kommst du aus der Halbzeitpause raus, bist halt voller Elan, kriegst dann gleich den nächsten Knüppel zwischen die Beine geschmissen. Und eigentlich, würde ich sagen, sind dann die meisten Stadien wirklich tot, ja.
Ja.
Und bei uns läuft es halt weiter. Und ich würde sagen, die Stimmung, die vor allen Dingen aus der Kurve kommt, aber mittlerweile auch vom ganzen Stadion, ist ja wie so ein konstanter Wind, der aufs Feld weht. Und
dann, Sturm, Sebastian, Sturm natürlich.
Ja, es wird halt ein Sturm. Erstmal ist es ein Wind und dann brauchst du halt einen Funken, wie den Anschlusstreffer von Nick Woltemade. Und ja, aus diesem Funken kommt dann der Sturm und dann kommt der Wind und dann kommt das Feuer und dann gibt's halt ein Sieg, ja, also, und das ist halt wirklich überragend, das kann dieses Stadion, und ich glaube, dessen ist sich die Mannschaft auch bewusst, also auch wenn wir 0-2, vielleicht sogar 0-3 hinten liegen, wir brauchen nur ein kleines Erfolgserlebnis, diesen einen Funken, und dann ist das Stadion wieder noch lauter, und das überträgt sich ja auch auf die Mannschaft, das hast du ja am Freitag wirklich gesehen, ja, wie alles auf einmal wieder funktioniert hat.
Ja, und an der Stelle muss ich einfach nochmal diesen Liebesorkan meinerseits jetzt in Richtung Verein loswerden. Ich finde es einfach so unfassbar, was dieser Verein für eine Kraft entwickeln kann, was wir als Fans für eine Kraft entwickeln können. Wir haben das unter der Woche gesehen im DFB-Pokal, ja, diese wirklich traurigen Bilder aus Wolfsheim, keine Ahnung, wo die gespielt haben, ist im Endeffekt auch egal. Wir sehen das in Leipzig, dass die ihr Stadion in der Champions Sieg nicht voll bekommen. Und bei uns ist halt dieses Stadion wirklich, das ist eine Kulturstätte. Ja, du gehst da rein, das ist wie ein Tempel. Du triffst Leute, die du liebst, du gerätst in Ekstase, du schreist, du weinst, du lachst, du liegst dir in den Arm, du bist besoffen. Du lernst Menschen lieben. Das ist so unglaublich, was dieses Stadion für eine Kraft hat. Ja, und das müssen wir uns wirklich immer wieder vor Augen rufen, wie besonders das ist. Wir sind damit wirklich eines von ganz, ganz wenigen Stadien in Deutschland und vielleicht auch europaweit, die diese Power entwickeln können. Und das hat mich so glücklich gemacht am Freitag, noch viel mehr als das Ergebnis an sich, weil ich das so sehr gespürt habe. Ich habe es leider auch nicht im Stadion verfolgen können, das Spiel, aber mich hat's wirklich aus meinem Bahnsitz gerissen, muss ich echt sagen. Also ich glaube, meine Sitznachbarn dachten, ich hätte sie nicht mehr alle, aber haben sie wahrscheinlich auch ein Stück weit recht. Aber das war wirklich wieder so ein Magic Moment für mich, wirklich. Und es ist so schade, dass wir natürlich dann am Ende diesen Vorfall hatten. Das tut mir auch natürlich unheimlich leid für den Betroffenen oder die Betroffene. Da sind mir leider keine Informationen zugespielt worden. Ist am Ende auch egal. Ist halt super schade, dass sowas passieren konnte oder dass sowas passiert ist. Und an der Stelle natürlich auch gute Besserung, ja, an die betroffene Person. Hoffentlich schnelle Genesung. Aber du merkst halt einfach, das war wieder so eine magische Nacht in Cannstatt. Und ich habe es so sehr geliebt und auch so sehr gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen, nach Belgrad, auch nach Bremen, und Regensburg war cool, aber das war im Endeffekt auch nur das, was man so ein Stück weit erwartet hat. Und dann gegen Union einfach mal drei Dinger reinzuballern, gegen eine Mannschaft, die wirklich nur dafür da ist, Fußball zu verhindern, nachdem sie dann auch noch 2-0 geführt haben, ey, so gut, habe ich so dringend gebraucht. Ich hoffe, dass es der Mannschaft ähnlich geht wie mir, dann werden die am Mittwoch einfach Bern vernichten. Es ist
hoffentlich,
so.
Genau. Und ich merke immer wieder, wenn ich mir dann abends denke, ah, es ist halt spät, es ist kalt, ich bin nicht ganz fit, ich gehe nicht ins Stadion, werde ich immer wieder von dieser Mannschaft bestraft, weil ich dann ein grandioses Stadionerlebnis verpasst habe. Und insofern seid schlauer als ich und geht immer hin. Und am Mittwoch bin ich auf jeden Fall da und gegen St. Pauli bin ich auch auf jeden Fall da. Insofern, man wird bestraft, wenn man nicht hingeht, weil dieses Stadion kann wirklich einzigartige Erlebnisse generieren und das relativ regelmäßig.
Jetzt haben wir hier so lange gefeiert und uns so sehr gefreut. Wir müssen aber erstmal durch ein tiefes Tal. Das kann ich schon vorweg schicken.
Ja.
Und wir beginnen, wir leiten ein mit der Aufstellung. 6 Veränderungen im Vergleich zum Pokalspiel gegen Jan Regensburg. Das war erwartbar. Nübel zurück im Tor. Mittelstädt, Demirovic und Karasor waren natürlich auch, ja, zu erwarten. Spannend war, dass Sebastian Hoeneß erneut Joscha Wagnermann auf die Position des rechten Mittelfeldspielers gestellt hat und Leonidas Dergio als rechten Verteidiger brachte. Keine Chance für Diehl, keine Chance für Woltemade, stattdessen eben Wagnermann als rechter Mittelfeldspieler. Kannst du mir sagen, was Sebastian Hoeneß bei Josh Wagnermann als Offensivspieler sieht, was wir nicht sehen? Weil, also ich verstehe es halt nicht so ganz.
Ich glaube, das muss er dir oder uns vielleicht selber mal sagen, weil ich sehe es auch nicht ganz. Also ich sehe immer wieder, dass Joscha Wagnermann ein großartiger Fußballspieler ist, der eine wahnsinnige Athletik hat, eine gute Physis, ein großes Tempo, eine gute Technik. Also der hat ja alles, aber auf dieser Position im rechten Mittelfeld ist er für mich jedenfalls nicht bestens aufgehoben. Also er ist dann für mich eher so ein rechter Wingback. Also ich habe noch nicht gesehen, dass er der Mannschaft da irgendwas geben kann, was niemand anders der Mannschaft geben kann oder ja, dass das seine beste Position ist. Andererseits finde ich es natürlich auch spannend, dass Sebastian Hoeneß sich dann gegen die populären Wechsel entscheidet, also kein Woltemade, kein Deal reinbringt, weil er würde für gefeiert werden, sondern er hat ja irgendeine Idee, ja, also warum er ihn bringt. Aber ich muss auch ehrlich sein, ich weiß nicht, was die Idee ist.
Er hat es ja mal erklärt, dass er halt noch Optionen nachlegen möchte von der Bank. Ja, und wenn du dann jetzt auf rechts zum Beispiel mit Deal oder Führig, also wer auch immer dann diese Position einnehmen würde, beginnst, kannst du die nicht mehr nachschieben. Das erschließt sich mir natürlich auch ein Stück weit. Nur kann ja die Option, die du stattdessen bringst, also das kann ja nicht nur eine Füllposition sein. Also der muss ja schon auch irgendwas der Mannschaft geben können. Und wenn ich mir halt mal anschaue, Josh Wagnermann hat als rechter Mittelfeldspieler jetzt 4-mal von Beginn an starten dürfen. Bochum, Belgrad, Bremen, Berlin. Keine Scorer, nix. Und auch ansonsten hatte ich immer das Gefühl, dass die rechte Seite nicht davon profitiert, dass Josh auf dem Platz steht. Natürlich hat Josh auch schon Tore erzielt von der rechten Seite aus, aber eben als Rechtsverteidiger respektive rechter Wingback. Und das ist echt gerade für mich so ein Thema. Ja, also ich werde damit einfach nicht so richtig warm. Ich verstehe nicht so richtig, warum man Joscha Wagnermann in diese Position drückt. Vor allem, wenn man dann zur Halbzeit ja auch wieder korrigiert, ihn dann zurückzieht und man auf einmal merkt, okay, das klappt jetzt viel besser, wenn wir so spielen.
Genau.
Ja, also dann denke ich mir, okay, wenn wir das von Beginn an gemacht hätten, vielleicht hätten wir uns dann diese leidvolle Phase der ersten Halbzeit ersparen können, weil das kann ich schon mal vorwegschicken. Das war wirklich, ja, schwere Kost. Das war aber auch das, was man ein Stück weit erwarten durfte, wenn man gegen Union Berlin spielt. Also es lag jetzt nicht nur daran, dass der VfB wahnsinnig schlecht ist. Es liegt halt durchaus auch am Verhinderungsfußball von Union Berlin, muss man so sagen. Ja, lass mal weiter gucken, weil es gab noch eine spannende Personalie. Jeff Chabot saß nämlich auf der Bank. Ja, da meinte Sebastian Hoeneß, Henry Chase hat es gegen Regensburg gut gemacht. Stimmt natürlich mit dem Treffer. Was ich aber spannend fand, war das, was Fabian Wohlgemuth nach dem Spiel zu sagen hatte. Der meinte nämlich, dass Chabots Bankplatz auch mit der oder mit den Union-Spielern und deren Spielweise zu tun hatte. Ja, Union hat eher kleine Offensivspieler, deshalb machte Chase mehr Sinn als Chabot. Chabot, der sich ja eher definiert über die Stärke im Luftzweikampf. Aber was ich jetzt mitgenommen habe, ist, dass Henry Chase eben nicht mehr nur der Lückenfüller ist. Also es gibt ja durchaus Leute, die behaupten, okay, wenn ein Daxo zurück ist, wenn ein Alder Kiel fit ist, dann werden wir Henry Chase nicht mehr in der Startelf beziehungsweise im Kader sehen. Da mache ich mal ein kleines Fragezeichen dahinter, oder?
Ja, der hat sich, wie sagt man so schön, festgespielt tatsächlich. Ja. Und aktuell muss dann auch der nominelle Innenverteidiger Nummer 1, nämlich Jeff Chabot, dann vielleicht mal seinen Platz hergeben. Wobei es, glaube ich, auch vielleicht so ein Stück Belastungssteuerung ist, weil Chabot hat bislang, glaube ich, bis aufs Pokalspiel alle Spiele gemacht. Also dem dann nochmal eine Ruhepause zu gönnen, ist auch nicht so schlecht. Ja, und was ich dann aber gerade nicht nur nach der ersten Halbzeit, sondern insgesamt festgestellt habe, es sind ja auch so ein bisschen die Soft Skills, ja, die man mitbringen muss. Und mir fehlte dann tatsächlich in der Abwehrchef, weil du hast halt Rouault und Chase, und die müssen sich an sich gegenseitig irgendwie aufrichten, wenn irgendwas nicht so gut läuft. Und da habe ich dann schon so einen Spieler wie Jeff Chabot tatsächlich ein bisschen vermisst. Aber es macht natürlich Sinn, wenn man sagt, die Angreifer kommen mit viel Tempo und mit kleinen Spielern. Im Basketball würde ich sagen Small Ball. Ja, ja. Da macht es natürlich Sinn, auch schnelle und wendige Innenverteidiger dagegen zu stellen und keine irgendwelche Bäume, die halt guten Kopfball sind, wenn halt keine Kopfbälle zu klären sind. Also insofern, ich kann das verstehen, aber so gerade in der Hierarchie dachte ich mir, okay, ich hätte irgendjemanden gern da hinten, der die Verantwortung übernimmt.
Ja, das ist ein guter Punkt, absolut. Ich fand es an sich einfach eine Ansage, ja, dass man mittlerweile Henry Chase ja in manchen Bereichen als Stärke bewertet, wie zum Beispiel Jeff Chabot, finde ich schon interessant. Und weil du das Thema Luftzweikämpfe angesprochen hast, da macht's Henry Chase auch gut. Also jetzt gegen Union hat er die meisten Luftzweikämpfe aller VfB-Spieler gewonnen. Und auch auf die Saison gesehen, liegt er wirklich nur knapp hinter Chabot, was die Luftzweikampfwerte angeht. So ist es richtig. Und wo Henry aber besonders raussticht und auch stärker ist als Chabot und Rouault, ist das Thema abgefangene Bälle. Keiner fängt so viele Bälle ab wie Henry Chase. Und das hat definitiv was damit zu tun, dass er deutlich progressiver verteidigt als zu Beginn der Saison. Das heißt, er sticht oft raus. Das Vorwärtsverteidigen, das ist das Thema gerade bei Henry Chase. Und so erobert er wirklich viele Bälle. Und keiner der Innenverteidiger weist auch eine höhere Passgenauigkeit aus als Henry Chase. Meint man auch nicht unbedingt, wenn man sich zum Beispiel an Leverkusen zurückerinnert, ja. Also das gilt für die kurzen wie auch für die langen Bälle, muss man dazu sagen. Und ja, jetzt wird es Leute geben, die sagen, oh, jetzt kommt ein toller Moment, Leute. Ich kann es euch sagen, hier kommt der. Dankeschön.
Dein Patrick-Wasserzieher-Moment.
Hier kommt mein Patrick-Wasserzieher-Moment, denn mir wurde er reingereicht, der weiße Glühwein, ja. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ab Donnerstag senden wir wieder autonom. Nein, Spaß beiseite. Also, das ist natürlich herausragend.
Auf Kurzwelle, ja.
Das hat jetzt, ja. Und dann schicken wir euch da die 1893 Megahertzchen über das Internet rüber. Nein, also der Glühwein muss sein, der hilft heute um die erste Halbzeit überstehen. Aber was ich jetzt nochmal ganz kurz ausführen wollte, also das Besondere für mich ist halt wirklich, dass Henry Chase mittlerweile Attribute hat, die man ihm so nicht zugeschrieben hat zu Beginn der Saison. Ich habe es gerade eben gesagt, keiner fängt so viele Bälle ab, die Passgenauigkeit ist deutlich besser geworden, sowohl bei kurzen wie auch bei langen Bällen. Und der Punkt, den ich noch machen wollte, ist, natürlich nimmt Henry ein bisschen weniger Risiko, ja, als seine Mitstreiter, aber ich finde das halt trotzdem erstmal positiv zu bewerten, dass er sich da so weiterentwickelt hat in der Kürze der Zeit. Für mich ist der halt voll drin im Team, ja, und du hast es vorhin schon gesagt, der wird so schnell auch nicht mehr gehen.
Nee, das ist ja so ein Prinzip, was die Eltern unter uns kennen, also junge Wilde, du bist gezwungen, solche Jungs halt reinzuwerfen und entweder sie scheitern oder sie schwimmen sich frei und er hat sich tatsächlich freigeschwommen. Ich finde, er hat auch gegen Union Berlin so ein paar Sachen drin gehabt, wo ich denke, also gerade im Spielaufbau, ich erinnere mich da an eine Situation, zweite Halbzeit, da fängt er auch einen Ball ab, ist glaube ich an der Mittellinie und spielt einen super schlampigen Pass, das hätte super gefährlich sein können, aber das musst du halt mit einpreisen, aber grundsätzlich finde ich das total gut, wie er sich entwickelt hat und unter Druck dann vielleicht noch nicht zu einem Diamanten geworden ist, aber so ja, auf dem Weg da.
Ja, zumindest eine positive Prognose wollen wir ihm bescheinigen. Ja. Und da hat Sebastian Hoeneß aus meiner Sicht das richtige Händchen bewiesen, hat an diesem Spieler festgehalten und hat jetzt keine Experimente gewagt, Carazor nach hinten gezogen oder Stiller. Nee, Henry Chase ist es, er setzt auf ihn und Henry Chase zahlt es mit mindestens soliden Leistungen, wenn nicht sogar guten Leistungen zurück. Das lässt sich festhalten. Gut.
Ja, und ich meine, das ist ein Spieler, der kommt aus der Regionalliga und er ist halt absolut Bundesliga-tauglich. Ne? Also man kann über Fehler sprechen, über Stärken sprechen, aber er ist halt einfach absolut Bundesliga-tauglich. Das ist ein Spieler, den hatten wir vor einem halben Jahr als Bundesligaspieler noch nicht auf dem Schirm und jetzt ist er halt ein fester Bestandteil des Kaders, der Startelf und wir haben einfach einen Bundesligaspieler aus dem NLZ und das ist ja schon mal großartig.
Ja, darauf können wir stolz sein. Worauf wir nicht so stolz sein können, ist die erste Halbzeit. Ich habe es die ganze Zeit schon gesagt, jetzt gehen wir rein. Ich sag aber gleich dazu, ganz so schlecht, wie viele diese erste Halbzeit gemacht haben. Und dazu gehören unter anderem auch der Trainer und Fabian Wohlgemuth, der Sportvorstand. So schlecht habe ich es gar nicht gesehen. Ja, also wenn wir jetzt nur über Torraumszenen sprechen wollen, ja, dann war das zu wenig. Zwei Schüsse insgesamt, keiner davon aufs Tor, brauchen wir nicht drüber reden. Und auch aus dem letzten Drittel heraus haben wir zu wenig kreiert. Wir hatten kaum Tiefe im Spiel. Die Dribblings funktionierten nicht so gut. Jo, alles richtig. Aber das lag natürlich auch am Gegner. Ja, Union hat das bierernst runtergespielt. Die haben sich nicht locken lassen. Also gerade die Innenverteidiger haben sich nicht rausziehen lassen. Du kannst da Köder auswerfen, so oft du möchtest. Die Berliner Verteidiger bleiben auf ihren Positionen. Und ein Stück weit war das ja von Anfang an klar, dass Union genau das kann. Und da bin ich bei dem Punkt, du brauchst in solchen Spielen einfach Geduld und musst bei dir selber bleiben. Und der nächste Punkt ist natürlich, du darfst keine Fehler machen. Dazu kommen wir gleich noch, Sebastian. Und da muss man natürlich fragen, warum gelingt es dem VfB so oft nicht bei sich selbst zu bleiben? Warum passiert das immer wieder, dass sie, wenn sie auf Widerstände treffen, die zwar durchbrechen können in manchen Spielen, aber dennoch sich von ihrer Spielweise so abwenden? Hast du dafür eine Erklärung?
Nee, ich habe keine Erklärung, aber das ist ja auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Also ich glaube, dass Sebastian Hoeneß dem Team einen guten Plan mitgegeben hat und ich glaube, dass das Team diesen Plan in der ersten Halbzeit relativ schnell verlassen hat. Also du wirst gleich anführen, dass der VfB gleich am Anfang ganz viele Zweikämpfe verloren hat, aber ich glaube trotzdem, taktisch hatte der VfB einen guten Plan, aber so nach 15, 20 Minuten...
Um das ganz kurz zu sagen, nicht die Zweikämpfe zu verlieren, genau das wollte ich...
Die Art und Weise meinst du, ja.
Ja, vor allen Dingen immer diese zweiten Bälle zu verlieren. Ja,
natürlich.
Und, dass du in solchen Momenten, gerade am Anfang, wo du gemerkt hast, Union möchte hier mit Physis Zweikämpfe für sich entscheiden. Da geht's nicht um Stellungsspiel oder irgendwie besonders gutes Anlaufen. Nee, die wollen dir einfach körperlich zeigen, Alter, hier geht heute nichts. Da erwarte ich von unseren Spielern, zumindest in den ersten Minuten, wo auch noch nicht das Thema Doppelbelastung oder Dreifachbelastung eine Rolle spielt, haltet dagegen. Ja, dann ja, will ich halt auch mal sehen, wie wir so einen zweiten Ball uns erkämpfen. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee, und was dem VfB, glaube ich, wirklich noch fehlt, ist halt diese Abgeklärtheit, wie zum Beispiel, jetzt ein großes Beispiel von den Bayern. Weißt du, dass du einfach 78 Minuten den Gegner bespielst und dann das Tor machst und einfach 1-0 gewinnst. Das können wir noch nicht. Also du spielst deinen Plan runter, merkst nach 20 Minuten, okay, wir generieren keine Torchancen und dann fangen die Spieler vielleicht an, irgendwie ihre eigenen fancy Pläne zu entwickeln. Und ich glaube dann, das ist so der Punkt, wo es dann irgendwie nicht mehr gut läuft. Und so ein bisschen mehr Geduld und der Glaube an sich selbst, weil wir wissen, dass die Mannschaft es kann und die Mannschaft selber sollte es ja auch wissen, ja,
ja.
Dass es funktioniert. Und das hat wirklich so ein bisschen gefehlt und du weißt ja genau, was dich erwartet. Das wusste der Trainer, das wusste das Team. Du spielst gegen eine Mannschaft, die halt physisch sehr, sehr stark ist, das Spiel des Gegners erstmal zerstören will. Ja, und da hast du dich vielleicht so ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen einfach. Ja. Und dann hast du halt defensiv noch Fehler gemacht und dann geht's in die Halbzeit und du liegst halt 0-1 hinten.
Ja, und das ärgert mich natürlich. Und was wir natürlich berücksichtigen müssen, uns fehlen aktuell wichtige Schlüsselspieler für die Offensive. Das merkst du natürlich dann auch, dass es dann nicht ganz so leicht geht, dass es super anstrengend ist, überhaupt mal zu guten Abschlüssen zu kommen. Ja, und dennoch möchte ich nochmal sagen, ich fand diese erste Halbzeit nicht so katastrophal, wie sie gemacht wurde. Ich möchte sie auch nicht schönreden, versteht mich da nicht falsch. Aber ich glaube, Spiele gegen Union können eben mal so aussehen, ja, und dann bist du halt bei solchen Punkten, die wir gerade aufgemacht haben, Physis in den Zweikämpfen, all sowas ist dann halt entscheidend und du musst dann über diese Härte, die Union mit reinbringt, ja, im Endeffekt musst du da was entgegensetzen und das ist in erster Linie dann erstmal auch Härte, sprich talentfreie Tugenden, um muss dich so im Spiel halten und reinkämpfen, weil Union frisst dich einfach auf. Und das heißt nicht, dass sie dich abschießen, das heißt einfach nur, dass sie dir so auf den Sack gehen, ja, dass das Fußballspielen keinen Spaß mehr macht. Und dann denke ich mir, okay, dann nehmen wir das jetzt an, ja, setzen unsere Härte entgegen, weil wir können das ja auch, das sind ja nicht lauter Lappen, die da auf dem Platz stehen, ja, und kämpfen uns so ins Spiel, so.
Genau, ja. Und was du halt nicht machen darfst in der Defensive, eklatante Fehler, weil wenn wir in die Halbzeit gehen mit 0-0, dann sagen wir, okay, keine gute erste Halbzeit, aber es ist alles noch komplett offen und dann ist es ja auch völlig okay. Und VfB-Fans haben die erste Halbzeit sehr, sehr schlecht gesehen, der Trainer hat sie schlecht gesehen, aber ich habe mir heute dann auch den einen oder anderen neutralen Podcast angehört, der über die ganze Liga berichtet.
Ja.
Und da hat niemand den VfB für die erste Halbzeit in Schutt und Asche geredet. Also haben gesagt, okay, das war wenig effizient und nach vorne natürlich wenig Gefahr erzeugt und keine echten Torchancen. Ich glaube, der einzige durch Demirovic, und das war abseits, also
ja.
XG-Wert von 0,02 bis 0,2, je nach Anbieter. Also das war halt schon sehr, sehr dürftig. Aber wenn du mit 0-0 in die Pause gehst, ist das dann immer noch okay.
Ja, solange du es dann in der zweiten Halbzeit rockst.
Genau. So. Und genau. Du darfst halt nicht diesen einen Fehler machen, der dann halt zum Gegentor führt.
Und was mir noch durch den Kopf geht gerade, du hast vorhin gesagt, du hättest dir hinten einen Abwehrchef gewünscht. Und da kann man natürlich darüber sprechen, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, mit Chase und Chabot zu beginnen, statt mit Chase und Ruho. Weil gerade Ruho war so ein Spieler, der mir am Freitag nicht so gut gefiel. Gerade in Sachen körperlicher Attribute. Ja, es gab nur noch Demirovic und Führich, die weniger Zweikämpfe gewonnen haben als Anthony Ruho.
Also zwei Stürmer. Ja, okay. Ja.
Und einer davon bekannt dafür, dass er keine guten Zweikämpfe führt, nämlich Chris Führich. Also das ist einfach nicht so gut. Und er war auch gegen den Ball sehr unsauber. Ja, das kann er definitiv besser. Ich bin weit davon entfernt, jetzt einen Spieler für das 0-1 oder so verantwortlich machen zu wollen. Aber bei Ruho hat mir, wie gesagt, so dieses saubere Verteidigen durchaus gefehlt. Er darf gerne progressiver verteidigen. Ja, also da hat mir Henry Chase auch wieder deutlich besser gefallen. Und bei Ruho fiel mir auch noch an, ja, situativ fehlte da immer mal wieder so diese Bissigkeit. Ja, dieses, ich will das jetzt. Also bin ich wieder bei so talentfreien Tugenden, leider Gottes. Und da ist halt an Henry Chase deutlich auffälliger und gefiel mir auch viel besser, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob du es eh nicht siehst.
Nee, da gehe ich mit. Und ich finde, da ist halt gerade gegen eine Mannschaft wie Union Berlin, hätte ich halt gerne jemanden in der Innenverteidigung, der halt wirklich da den, wie sagt man, im Business-Sprech den Lead hat und auch mal seinen Nebenmann wirklich mal anschreien kann und sagen, hey, du musst es besser machen. Aber wenn ich jetzt halt Ruho und Chase sehe, gerade in der Hierarchie, also wer soll denn wem irgendwelche Kommandos geben? Ja, also die sind ja schon auf einer ähnlichen Hierarchieebene.
Und ich das würde Ruho so ein bisschen, schon als den Leader
natürlich dann schon als erfahrenen Spieler, aber sehen. Auch, ja, also
das muss ich so natürlich auch entwickeln. Da sind wir wieder, wir haben das ja neulich mal gehabt, da sind wir wieder bei dem Thema, also Führung kaufst du dir nicht ein, die entwickelst du. Das heißt, natürlich muss so ein Ruho und auch ein Chabot und ein, gut, der hat das schon, aber auch ein Chase, die müssen da vielleicht mal durchgehen und müssen sich dann emanzipieren und müssen dann Verantwortung übernehmen. Und dann sind solche Halbzeiten vielleicht auch ein guter Lernprozess, vor allem, wenn es am Ende dann ja doch noch gut geht, ja.
Absolut, absolut, ja.
Also kann man natürlich auch positiv sehen, aber wahrscheinlich erst bewerten, ja, in der Zukunft, wenn wir vielleicht dann noch eineinhalb Saisons mit Ruho und Chase spielen oder so, dann wissen wir, ob die wirklich diese Leader-Qualitäten entwickelt haben. Aber das ist natürlich auch klar, wenn du solche Führungsspieler brauchst und willst und selber entwickeln möchtest, und das wollen wir ja, dann müssen die natürlich auch spielen, weil du wirst sonst halt eben keine neuen Antons, keine neuen Chabots oder you name it, die ganz großen Helden von früher können wir jetzt auch aufzählen, Bordon etc., die fallen dir halt nicht mehr oder weniger in den Kader rein, sondern die musst du entwickeln. Die müssen sich herauskristallisieren aus der Mannschaft.
Genau, ist in dem Fall hast du ja mit Jeff Chabot jemanden, der hat Abstiegskampf bestritten mit Köln. Also der ist ein gestandener Spieler. Ja. Und das ist ein Spieler, an dem sich ein Rouault oder auch ein Chase orientieren können. Und den lässt du auf der Bank. Und gerade gegen Union Berlin habe ich da so gedacht, gerade nach der ersten Halbzeit, ich hätte ihn schon gerne einfach gesehen. Ja, also,
ja, aber, ja, bin ich bei dir. Was ich auch noch spannend fand, wir haben das auch mehrfach schon hier thematisiert. Nach 15, 20 Minuten verändert sich was bei uns im Spiel. Du merkst irgendwie, die Zweikampfwerte brechen ein. Wir gewinnen nicht mehr so viele Zweikämpfe. Union verlegt die Aufstellungslinie weiter nach vorne, setzt uns damit schon im Aufbau unter Druck. Ja, das haben wir auch schon gegen Regensburg gesehen, dass wir dann sofort nervös werden, sobald der Gegner mal höher anläuft und auch energischer nachsetzt. Da kommen wir sofort ins Schwimmen und wir finden dann einfach keine schnellen Lösungen. Ja, die Passgenauigkeit nimmt sofort ab. Wir kommen auch nicht mehr so gut ins Pressing und ins Gegenpressing. Wir lassen mehr Pässe beim Gegner zu. Wir selber setzen unsere Aufstellungslinie zurück. Ja, da bin ich jetzt erstmal fein mit. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, das macht durchaus Sinn, dann auch mal den Gegner ein bisschen kommen zu lassen, weil du dann halt einfach Wiese vor dir hast. Aber am Freitag sah es so aus, als ob irgendwie Mut und Überzeugung fehlte, das eigene Spiel weiter durchzudrücken. Ging es dir ähnlich?
Ja, habe ich auch so gesehen. Und vielleicht denken unsere Profis, sie wären die U21, die in der ersten Viertelstunde immer ein Tor schießt, gefühlt. habe ich aber auch so gesehen. Und das ist auch für mich so das Thema Geduld. Also, dass man nicht bei seinem Spiel bleibt und nach 15 Minuten dann ohne nennenswerte Torchance denkt, okay, wir müssen irgendwas ändern. Aber da gehe ich mit. Also, der Anfang war gut und dann wurde es sukzessive bis zur Halbzeitpause wirklich schlechter, was das VfB-Spiel angeht. Und Union Berlin, ist halt ein Team, die riechen das ja, ne? Also
ja,
dann die merken, okay, der Gegner schwächelt, die ziehen sich zurück, dann versuchen wir mal, ob irgendwas drin sein könnte. Und da hat der VfB echt Probleme gehabt. Und das sollte auch eigentlich nicht so sein.
Und das muss man halt auch sagen, Union hatte jetzt auch nicht viel auf der Pfanne, ja. Also es waren eher wir, die Probleme verursachten, weil wir viel zu trantütig waren. Und manchmal einfach auch schlecht, muss man halt auch sagen. Ja, wir hatten ein paar Mal das Problem, dass die weiten Bälle hinten raus noch zu ungenau waren. Es gab ein, zwei Aktionen. Wenn da die Bälle ein bisschen präziser gekommen wären, hätten wir halt sofort 1-gegen-1-Situationen gehabt. Dimirovic, kannst dich vielleicht noch erinnern, als er da auf dem Torwart zuläuft. Ja, und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Union uns hier irgendwie an die Wand gespielt hat. Also es ist alles noch okay. Also wir müssen dann auch mal auf dem Teppich bleiben und, wie gesagt, auch manchmal solche Täler durchschreiten, weil die Mannschaft sich eigentlich immer einen Arsch aufreißt. Also so komplett Versagen hatten wir eigentlich nur gegen Belgrad. Ich fand das gegen München zum Beispiel auch noch nicht mal so dramatisch. Da waren es dann halt so die letzten 20 Minuten, da ging es komplett dahin. Aber dass ich wirklich der kompletten Mannschaft einen richtig schlechten Tag und eine schlechte Leistung unterstellen würde, hatten wir wirklich nur gegen Belgrad und mit Abstrichen vielleicht noch gegen Freiburg. Sonst fällt mir da nichts ein.
Ja. Nee, Digga, ich weiß, das Spiel gegen Union war jetzt ja auch total weird, weil wenn du mit 0-0 in die Halbzeitpause gehst, dann sagst du, okay, die erste Hälfte war jetzt nicht ganz so berühmt, aber ist komplett okay. Andererseits, wenn der Renault nicht den Assist liefert, dann gehst du aus dem Spiel raus und denkst, ja, das war irgendwie schon relativ schlecht und so. Sind wir jetzt komplett euphorisch, also es war schon ein komplettes Freakspiel einfach.
Ja. Ich versuche mich da wirklich noch zu erden, weil ich versuche es halt richtig einzuschätzen und ich muss sagen, für mich war das 3-2 dann verdient. Wir werden gleich noch, wenn wir über die zweite Halbzeit sprechen, da natürlich detaillierter drauf eingehen. Aber du hast dich ja über Umstellungen, über Einwechslungen, über Leistungssteigerungen ganz einfach, ja, einfach um diesen Sieg bemüht und letzten Endes hast du dir diesen Sieg verdient. Deswegen ist es für mich erstmal okay. Also so läuft halt auch Fußball, dass du Ingame-Coaching, dass du während dem Spiel umstellst, wie gesagt, dann Spieler sich auch steigern können, sich reinzecken können, das ist auch eine Qualität, ja, dass sie sich halt dann nicht abschreiben und denken, scheiße, das war's. Nee, die machen halt immer weiter. Und das Coole ist ja, es reicht halt ein Spieler, den du reinwirfst, um dein komplettes Spiel auf ein anderes Level zu heben. Und wenn du mir gesagt hättest, vor einem halben Jahr, dass wir Nick Woltemade einsetzen und der ist dann der Gamechanger, hätte ich zu dir gesagt, ja, come on, also wo denn, in der zweiten Mannschaft oder was? Nee, und da muss man halt wieder sagen, okay, der Trainer findet halt immer noch die richtigen Griffe, der Trainer macht die Spieler immer noch besser und das ist eine herausragende Basis, um weiter zu wachsen. Das finde ich halt, muss nach diesem Spieltag halt auch mal klargestellt werden, dass Sebastian Hoeneß hier nicht auf der letzten Rille herkommt und Glück hat oder sonst irgendwas. Nee, der entwickelt weiter und der arbeitet mit der Mannschaft und der macht sie besser. Und ich glaube wirklich, diese Saison ist brutal für unsere Mannschaft, weil diese Mehrfachbelastung was ganz Neues ist, weil natürlich die Gegner anders gegen uns spielen, weil Leader fehlen aus der vergangenen Saison und dafür macht es die Mannschaft wirklich gut. Und vielleicht müssen wir da ab und zu mal mit so Halbzeiten leben, wie jetzt am Freitag mit dieser ersten und vielleicht auch mit so Spielen wie gegen Belgrad. Ja, vielleicht müssen wir die fressen. Aber wenn wir am Ende solche Momente bekommen, wie am Freitag nach dem Spiel, beziehungsweise mit dem 3-2 durch Atakan Karasor, ey, dann nehme ich das. Dann nehme ich das einfach. Und was ich jetzt dann, um wieder aufs Spiel zu kommen, nochmal hervorheben möchte, was Union halt gut gemacht hat, was sie erkannt haben, ist, wie sie uns sozusagen am Aufbau stören können und wie sie verhindern können, dass der VfB seine Qualitäten auf den Platz bringt. Also gerade das Aufdrehen von Enzo ist ja halt einfach wirklich etwas, was dem VfB immer was gibt, weil wenn sich Enzo den Ball nimmt und aufdreht, ist er fast nur noch durch einen Foul zu stoppen. Und Union hat das super gut gemacht, weil sie schon direkt auf den Flügeln attackiert haben und dieses Verlagern bzw. dieses Anspielen von Enzo Mio sehr, sehr gut unterbunden haben. Das wurde in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Und wir haben es versucht zu kompensieren mit Passstaffetten, die dann Stiller und Demirovic mit einbeziehen. Und da würde ich sagen, stimmt's noch nicht ganz so zwischen Stiller und Demirovic wie zum Beispiel in der vergangenen Saison zwischen Stiller und Guirassy. Du merkst halt einfach, Ermedin, und das wissen wir auch alle, interpretiert den Stürmer nicht so progressiv und gleichzeitig aber auch nicht so mannschaftsdienlich. Ach, das klingt falsch, aber weißt du, was ich meine? Also beim Guirassy hast du immer das Gefühl gehabt, wenn der angespielt wird, weiß der schon, wie er seine Mitspieler bestens einsetzen kann, so dass sie ihn wiederum vorm Tor bestens einsetzen können. Und das ist bei Demirovic nicht so. Ich meine damit nicht, dass er egoistisch spielt, sondern dass ihm so ein bisschen die Spielintelligenz vielleicht in solchen Situationen noch fehlt oder die Erfahrung.
Ja, aber würde ich gar nicht sagen, weil das Problem ist auch, dass ja Ermedin Demirovic dann zum Großteil mittlerweile alleine in der Sturmspitze spielt. Und wir haben es in der zweiten Halbzeit gesehen, wenn er neben sich noch einen Stürmer hat, dann klappt das halt viel, viel besser. Ja. Und das war für mich so eine Erkenntnis in der zweiten Halbzeit, also wenn da vorne zwei rumturnen, nicht despektierlich gemeint, und Enzo Mio zwei Anspielstationen hat, dann klappt das halt viel, viel besser. Und natürlich ist es halt super schwierig, wenn du eine Sturmspitze hast, und was soll dann Demirovic machen? Also er soll Bälle festmachen, ablegen, sich dann noch freilaufen, also wie soll das funktionieren? Und wenn du natürlich zwei da vorne drin hast, hast du zwei Anspielstationen, einer wird angespielt, der andere kann sich freilaufen, also das hat dann viel, viel besser geklappt, aber ich gebe dir schon recht, also das Spielverständnis jetzt zwischen einem Guirassy und einem Stiller war natürlich besser als zwischen einem Stiller und einem Demirovic. Und deswegen glaube ich, dass wenn einer unserer Stürmer Demirovic heißt, brauchst du vermutlich irgendjemand Zweiten vorne drin und dann kann das auch wirklich gut funktionieren.
Das ist ein super Punkt, weil ich habe auch das Gefühl, wenn wir nur mit einer gelernten Sturmspitze spielen, dass unser gesamtes Spiel statischer wird.
Total.
Ja, also gerade die offensiven Außen, die ist ja fast magnettafelartig, wie sie an ihren Positionen festhalten. Ich habe das Gefühl, sobald ein Undav mit einem Demirovic auf dem Feld steht oder ein Woltemade mit einem Demirovic, habe ich das Gefühl, dass wir auch die Halbspuren eher angreifen und uns einfach ein bisschen freier vorne bewegen. Die Räume, die sich dann öffnen, nutzen wir viel besser, als wenn wir nur eine Sturmspitze haben. Das wirkt alles immer sehr alibi-mäßig, wenn wir wirklich nur mit Demirovic, kannst von mir auch Undav reinstellen oder wollte mal, das ist fast egal, aber wenn wir nur mit einem Stürmer spielen und Enzo gut aus dem Spiel genommen wird vom Gegner, dann wirkt das alles wirklich sehr statisch.
Genau, wir haben ja gesagt, man kann einen Serhou Guirassy nicht 1-1 ersetzen und ich glaube, du kannst halt nicht mit einem Stürmer spielen. Also mit den Stürmern, die wir haben, da wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Und du brauchst halt eine zweite Kraft, die da ganz vorne mit drin steht. Das heißt, jetzt ein Woltemar, der es wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Und er hat, vor allen Dingen, Enzo Mio ist ja komplett aufgeblüht, wenn er halt zwei Anspielstationen hat. Und du hast gesehen, das funktioniert einfach viel, viel besser. Und das wirkt sich ja auch auf die ganze Mannschaft aus. Auf einmal taucht ein Angelo Stiller auf dem linken Flügel auf. Und du denkst, wo kommt der denn jetzt her? Ne? Also ich glaube, du brauchst vorne einfach mehr Optionen.
Was ich auch noch ansprechen möchte, bevor wir über das 0-1 reden. Warum schaffen es andere Mannschaften gegen uns, 6, 7 oder 8 Ecken und 3, 4 Freistöße zu ziehen, aber wir bekommen gerade mal eine Ecke und 2 Freistöße zustande? Das verstehe ich nicht.
Genau, kann ich dir sagen, weil das Team weiß, dass unsere eigenen Standards nicht gefährlich sind.
Ja, aber aktuell gebe ich dir recht, aber zu Beginn der Saison war das ja ganz anders. Das haben wir ja ganz gut gemacht mit den Standards. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir mehr hatten. Weil ich habe mich mal auf die Suche gemacht, Sebastian, und habe mal geschaut, an den ersten 6 Bundesligaspieltagen kamen wir im Schnitt auf knapp 6 Ecken pro Spiel. An den letzten 7 Spieltagen liegt bei uns der Mittelwert bei 4,5. Bei unseren Gegnern liegt der Schnitt bei 5, aber in den ersten 6 Spieltagen gerade mal bei 4. So. Und also ich würde schon sagen, dass wir zu Beginn der Saison deutlich gefährlicher waren bei Standards, die wir geschlagen haben, und auf der anderen Seite auch besser waren, Standards zu verhindern. Und wir haben es schon 100-mal angesprochen, der VfB hat einfach ein Problem damit, Standards zu verteidigen. Ja, das ist eine Schwäche. Und dann musst du halt dafür sorgen, dass du nicht in jedem Spiel 6 Ecken bekommst. Das geht halt nicht. Das ist halt ein Problem.
Ja, ich meine, ist ja klar. Also entweder du kannst Standards gut verteidigen, dann kannst du dir viele erlauben. Oder du kannst sie nicht gut verteidigen, dann kannst du dir nicht viel erlauben. Aber wenn du sie schlecht verteidigen kannst und du erlaubst dir viele, dann ist es halt keine gute Rechnung. Also da muss man kein Taktiker sein, da muss man nur Mathematiker sein. Das wird nicht funktionieren. Und du hast wir haben es angesprochen, gegen Regensburg zu viele Ecken kassiert. Gegen Bremen sowieso. Jetzt gegen Union schon wieder. Jetzt spielst du am Sonntag gegen Heidenheim. Ich glaube, die können auch Standards. Ja. Ja? Also du musst das abstellen. Also entweder musst du sie besser verteidigen oder du musst weniger davon verursachen. Und nach vorne wäre es natürlich auch schön, wenn wir einfach mal so ein ganz stupides Tor schießen könnten. Ecke von irgendwem und Innenverteidiger nickt den halt einfach ein, aber das können wir auch nicht. Und Standard ist wirklich gefühlt seit Jahren ein Problem beim VfB.
Und war es auch beim 0:1, wenn man so möchte. Oh, denn ja. Das Tor fiel aus dem Einwurf ja? raus, ist auch ja, ein Standard ist ja. So. Ja. Und die Entstehung des Einwurfs hat mich schon wieder fuchsteufelswild gemacht. Chris Führig läuft hinter Sko hinterher, wie so ein Selfie-Kid bei der EM, die mit Ronaldos Fotos wollen. Also da dachte ich mir halt, pack halt mal zu, Junge. Ja. Ja, der gewann am Freitag in der Offensive einen Zweikampf und in der Defensive 2. Es gab wirklich keinen Spieler, der weniger Zweikämpfe gewonnen hat als Chris Führig. Da denke ich mir, raff dich doch mal. Wir haben so oft darüber gesprochen, was sie das fehlt, ja, warum er jetzt beim VfB aktuell keine Chance hat. Dann denke ich mir halt, okay, aber was ist denn mit Chris Führig? Da habe ich auch das Gefühl, dass es bestenfalls stagniert, aber es wird doch nicht besser. Also das Defensiv-Commitment von Chris Führig ist doch ein Offenbarungseid teilweise.
Muss man leider so sagen. Und das war ja dann beim 2-0 von Union noch schlimmer eigentlich. Mhm. Und also wenn man die Maßstäbe von Silas dann anlegt, dann spielt Chris Führig bald in Belgrad.
Hoffentlich nicht, das sage ich gleich vorweg.
Aber das geht halt nicht. Ne? Also nee, das geht da nicht und es geht noch viel, viel weniger beim zweiten Unioner Tor. Also.
Ja, das erste nochmal, dann gibt es den Einwurf, Union hat auf dem Flügel Überzahl. Da kannst du auch durchschieben, habe ich mir so gedacht. Wir warten aber mehr oder weniger auf die Flanke. Also im Endeffekt ist uns klar, okay, die werden sich jetzt irgendwann dazu entscheiden, hier mal reinzuflanken. So, dann gehen Mio und Stergio auf die beiden Ballführenden drauf, geben beide ihre Position auf. Da habe ich mir gedacht, okay, einer hätte eigentlich gereicht. Vielleicht stimmt da die Kommunikation nicht, denn Enzo, der dann rausschiebt, öffnet einen super kritischen Raum. Ja. Darauf hat Union nur gewartet. Schäfer attackiert den sofort, wird von Rote bedient. Den Pass hätte ich, glaube ich, wirklich auch noch hinbekommen. Und im Endeffekt.
Du siehst es ja, ja, ne? Du siehst es ja.
Wir haben den ermöglicht.
Du siehst ja, okay, da tut sich ein Riesenraum auf. Schäfer läuft, der muss den Ball bekommen. Er bekommt natürlich den Ball, kann zur Grundlinie gehen. Und
aber warum? Das musst du dazu sagen, weil wieder Chris Führig ja. viel zu passiv ist. Warum lässt du ihn denn bis zur Grundlinie ziehen? Also, nee, ich sag nix.
Genau. Und bis dahin ist ja alles noch gut. Und dann flankt er in die Mitte. Und dann steht halt aber Doki komplett frei. Also, der hat ja auch keinen Gegenspieler, ne? Warum?
Ja, verstehe ich auch nicht. Ja, super komplex wieder die Situation. Einmal sehe ich Stiller, der eigentlich als Blocker gegen Doki eingeteilt war. Aber der ist viel, wie alle anderen auch, zu ballorientiert. Also die gucken nur auf den Ball. Da wird sich überhaupt nicht orientiert an irgendeinem Gegenspieler. Dann besetzen die meiner Meinung nach, ich bin ja auch nur Fan, aber meiner Meinung nach besetzen die den Raum falsch. Du siehst 6 Stuttgarter auf 5 Quadratmeter direkt am ersten Pfosten. Und noch Nübel dazu. Und ja, du brauchst Überzahl am ersten Pfosten, das ist richtig. Aber dahinter, am zweiten Pfosten, stehen wir 2-4. Ja, das ist, also das kann es doch nicht sein. Und dann habe ich ein paar Mal gelesen, ja, was macht denn Chase da? Ja, was soll er denn machen? Dem gebe ich doch keine Schuld an diesem Gegentor. Wenn der rausrückt und auf Doki schon drauf geht, ja, dann kann halt hinten am zweiten Pfosten, können die anderen 3 Unioner auswürfeln, wer das Ding jetzt reinnickt. Also das ist für mich eigentlich davor schon komplett in die Hose gegangen. So sehe ich es zumindest.
Nee, sehe ich genauso. Und das Traurige oder das Fatale an der ganzen Szene ist, du hast ja vorher wirklich eine große Fehlerkette. Der Einwurf, die Räume, die aufgemacht werden. Schäfer, der bis zur Grundlinie durchgehen kann. Die Flanke, die er schlagen kann. Doki, der komplett frei steht. Und er steht komplett frei. Und sein Kopfball ist halt einfach komplett ungefährlich, wirklich komplett ungefährlich. Er köpft mit 3 km/h direkt auf den Keeper. Ja? Ja. Und Alex Nübel hätte ja wirklich alles ausbügeln können, was seine Vordermänner in der davor zurückliegenden Szene falsch gemacht haben. Und ich weiß nicht, ich glaube, er ist wahrscheinlich schon im Kopf damit beschäftigt. Okay, ich habe den Ball gefangen, was mache ich damit? Schlage ich ihn lang, halte ich ihn in der Hand und so weiter? Und er ist ja wahrscheinlich einfach nicht fokussiert genug in der Situation.
Ja, da denkt, also wie oft denke ich das beim VfB, konzentriert euch halt mal. Also, was, das Fokus, ist so, ja, so ein unglaubliches Schwachsinnstor zu bekommen, das ertrage ich halt echt nicht. Du schadest dir damit die ganze Zeit selbst und es wird immer noch schwerer. Und dann ist es natürlich immer gegen solche Mannschaften, die es eigentlich ganz gut verstehen, zu verteidigen. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Und das ist halt nicht das erste Mal in dieser Saison passiert. Also, ja, und Alex Nübel, ja, der hat uns auch schon den Arsch gerettet, aber den muss er halt einfach festhalten oder wegfausten. Das darf nicht passieren. Also
genau, das muss man auch mal da ganz klar sagen. Also egal, was dann vorher in Abwehrfehlern passiert ist, das Tor ist für mich 100% Torwartfehler. Ja, also den fängt meine Tochter. Sorry. Also, ist so. Ja,
ja, nehme ich so mit. Und wir können festhalten, ja, es war eine schwache Halbzeit. Keine Ideen in der Offensive, keine Abschlüsse. Das ist nicht gut. Das Gegentor war so unnötig. Du musst hier mit dem 0:0 in die Pause gehen und kannst dann vielleicht mit dir und Woltemade nochmal nachlegen. So, das ist der Plan. Sebastian Hoeneß musste dann auch reagieren. Ja, wir hatten das ja in der ersten Halbzeit gesehen. Das war nicht besonders gut. Dementsprechend war Nick Woltemade auch die absolut richtige Wahl. Und Sebastian Hoeneß verteidigt aus meiner Sicht den Titel dickste Eier von Cannstatt, oh ja, weil er nicht nur mutig wechselt, sondern auch noch die Formation anpasst, mehr Risiko geht. Wir haben davor mal im 4-2-3-1 gespielt, manchmal im 4-4-2 mit Enzo dann noch mit vorne drin und in der zweiten Halbzeit stellen wir um auf 3-4-2-1 und du bildest halt vorne so ein Dreieck aus Demirovic, Woltemade und Mio und du hast es vorhin schon perfekt gesagt. Das war der Gamechanger. Das hat unser Offensivspiel so sehr belebt. Ja, du hast gemerkt, wie ein Führig besser ins Spiel kam, Wagnermann in Stiller mehr Räume hatte. Aber das musst du halt auch erstmal machen. Du musst es erstmal so mutig wollen wie der Trainer in dem Moment und die Spieler müssen es auch umsetzen können und das war schon stark.
Genau, und die Frage ist ja, hätte man das nicht von Anfang an machen können? Weiß ich nicht, ob es zu viel Risiko ist, aber also du hast ja einen Enzo Mio gesehen, ne? Der guckt halt nach vorne und der hat bislang immer nur Demirovic gesehen, sieht auf einmal Demirovic und irgendwie 2,50 Meter Woltemade und er kann halt beide anspielen und alle profitieren davon einfach. Ja. Und dann denke ich mir auch, der Trainer wird seine Lehren daraus ziehen. Also ich fand es in der zweiten Halbzeit auch vom System her deutlich besser, auch einen Wagnummer dann halt, ne, der da dann teilweise
seine Stärken voll eingebracht hat,
ja, in die Viererkette mit reinrutscht und so weiter. Also der sich da eher wohlgefühlt hat, der gute Szenen hatte und so weiter. Und ich denke, jetzt gegen Bern so zu spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Union, hey, why not? Also das war
ich würde es gerne, du hast nur ein Problem, wir haben keinen Stürmer. Wir haben nur Demirovic. Ja, ja. Woltemade ist nicht nominiert für den Kader, das heißt, da müsstest du ja mit Castanaras oder so spielen.
Ja, das stimmt natürlich.
Oder jemanden komplett.
Ja, oder ein Rieder vielleicht komplett offensiv einsetzen, ich weiß es nicht. Aber so grundsätzlich vom System her jetzt mal, ohne auf die Spielernamen zu gucken, hat mir das halt wirklich deutlich, deutlich besser gefallen. Ja. Nicht nur, weil wir drei Tore geschossen haben, sondern weil es auch viel besser aussah.
Ja, die Boxbesetzung war besser. Und was für mich auch entscheidend war, wir haben Union hinten die Innenverteidiger viel besser gebunden. Ja, das Anlaufen wurde besser und wir konnten die Breite von Union auffangen. In der ersten Halbzeit baute Union meist mit 4 Mann in der letzten Kette auf. Das war halt super schwer, da irgendwie an die Bälle zu kommen und Balleroberungen hinzubekommen. Das ist alles besser geworden. Also das muss man einfach so sagen. Und dennoch müssen wir noch ganz kurz über das 0:2 sprechen, bevor es dann wirklich besser wird. Ja. Und du hast es vorhin schon gesagt, Chris Führig ist ja auch wieder Thema. Wir geben halt hier die linke Seite viel zu einfach auf. Chris zieht nach innen, Maxi auch. Und hier muss Chris meiner Meinung nach breit bleiben. Und das verstehe ich halt nicht. Also das verstehe ich halt wirklich nicht, warum er da so nach innen zieht und seine Seite aufgibt im Endeffekt.
Ja, und auch wenn wir jetzt über einen 3-2-Sieg vom VfB reden, also unsere linke Defensivseite war gegen Union Berlin 90 Minuten lang wirklich ein Hochrisikogebiet, ja, also wir hatten auch, nachdem wir die Tore geschossen hatten, nochmal einen Sko, der da komplett durchbricht, wo sich irgendwie niemand zuständig fühlt, also das war katastrophal, das muss man wirklich einfach mal so sagen, und dass da Union nicht noch mehr Profit rausgeschlagen hat, ist eigentlich ein Wunder.
Ja, und dann hast du halt die Situation, dass der Ball raus auf Chong kommt. Auch da stimmt die Zuordnung und das Zweikampfverhalten wieder nicht. Chris lässt Schäfer zu viel Platz. Du hast eine 2-gegen-1-Situation und Union holt den Eckball raus. Da kann man sagen, Minimalziel erreicht. Ja, dann kommt die Ecke. Den ersten Versuch, den klären, war nicht nachhaltig genug. Das war einfach nicht gut. Und ja, dann hat Sko die zweite Chance. das kannst du aber auch schon alles verhindern, oder? Also so sehe ich es zumindest. Du hast schon die Möglichkeit, das besser zu klären, rauszuschieben, wieder Räume zu verdichten, aber da sind wir auch wieder zu trantütig, oder? Sebastian, siehst du es anders?
Nein, ich sehe es genauso. Und ich meine, dass er die Flanke schlägt, okay, aber du musst ihn ja irgendwie unter Druck setzen. Und da ist halt ein Chris Hürig und da ist, glaube ich, auch ein Nick Woltemade. Ich glaube, der hat auch im Interview nach dem Spiel gesagt, dass er Aktien am 0-2 hatte, weil die zwei halt Co. überhaupt nicht unter Druck setzen. Also ich glaube, der hätte noch eine Cannstatt-Rundfahrt machen können, bevor er die Flanke schlägt. Und die ist natürlich dann
sehr brillant,
ne? Und wirklich dann vom rechten Flügel mit links hin zum Tor. Und da ist dann auch am Ende scheißegal, ob da noch irgendjemand reinspringt oder nicht, weil wenn der Ball am Ende im Tor landet, ist es halt richtig geil für Union Berlin, leider ja. In dem Fall. Und ich muss dann auch, da schicke ich voraus, da mache ich Alex Nübel überhaupt gar keinen Vorwurf.
Nee, er muss sich halt entscheiden, ja. Genau. Gehe ich jetzt auf den Ball oder antizipiere ich, dass da noch ein Unioner in die Flanke fliegt? Und
genau, es ist halt 50-50, kurzer ja. Pfosten, langer Pfosten. Er denkt kurzer Pfosten und dann ja. Schlägt es halt hinten ein.
Ja, passiert, er ist ja. Die ärmste Sau in dem Moment. Ich hätte mir gewünscht, dass Maxi Mittelstädt Khedira einfach besser blockt, weil das war seine Aufgabe, so habe ich das zumindest gesehen in den Fernsehbildern. Der muss sich da beherzter gegen Khedira durchsetzen, ist ihm nicht gelungen. Und es ist halt immer diese Überforderung bei der Standardverteidigung. Und das ist halt echt ein Problem unserer Mannschaft. Also das muss irgendwie zumindest mal reduziert werden. Aber wir zittern wirklich bei jedem Standard. Das ist genau. Wahnsinn.
Ja, das ist
Wahnsinn.
Ein Problem. Also ja. das muss man irgendwie also wer auch immer, wahrscheinlich Malik Fati, irgendwie in den Griff bekommen mit dem Team. Ich denke, er tut sein Bestes, aber es ist ja wirklich so, bei jeder Ecke, bei jedem Einwurf, bei jedem Freistoß denken wir, okay, der ist da gleich drin und im Zweifelsfall ist er auch halt drin, ne? Also schwierig.
Aber dann, Sebastian, war es Zeit für The Big Nick Bowski. Mhm. So, ist dir aufgefallen, welche Ähnlichkeit Nick Woltemade und der Dude haben? Natürlich.
Ja, auf jeden Fall.
Nick noch deutlich jünger, aber also komm, The Big Nick Bowski, da möchte ich bitte von Flutlicht eine Doku drüber haben. Den möchte ich begleiten beim Bowlingspielen etc. Das ist das nächste Erfolgsformat.
Ich wollte sagen, Max im Rasenfunk hat ja heute der 2-Meter Messi, aber eigentlich ist er der 2-Meter Missing hat, ne? Also.
Stimmt, das ist auch geil. Das ist echt gut. Hoffentlich hält er die Figur ein bisschen besser als ein Missing hat. Ey, kein Bodyshaming. Nee, aber das war halt auch wieder so eine typische VfB-Nummer. Ja, also das ist der 6. Punkt, den wir nach Rückstand erobern. Da gibt es nur noch Bremen und Leverkusen, die mehr Punkte nach Rückstand holten. Und hier war es halt echt richtig gut. Und wir haben es vorhin schon gesagt, endlich haben wir das gesehen, was Sebastian Hoeneß sich mit diesem Wechsel auch erhofft hat, mit dieser Einwechslung von Nick Woltemade. Wir brachten Enzo besser in die Situation, dass er mit dem Rücken zum Tor stehen konnte und dann eben ja sich aufdrehen kann, sofort die Tiefe attackieren kann. Da sage ich halt, mach das häufiger, es klappt halt. Ich habe es vorhin schon gesagt,
Enzo auf die 10.
Also ja, Enzo auf die 10, so ist es. Ja, so ist es einfach, das wollen wir sehen. Dann super Ball von Enzo auf Demirovic, der sich gut absetzt hier von seinem Gegenspieler und auch dann, wie er mit ihm auf Woltemade durchsteckt, das ist halt top. Das ist einfach top. Der Pass
ist halt geil, da ist halt noch ein Unioner dran, aber ich meine, also mir wird ja auch dann Demirovic immer viel zu sehr schlecht gemacht, aber er kriegt den Ball und er hat ja 0,0 vor, selbst irgendwie ein Tor zu erzielen. Also er sieht wirklich mit seinem dritten Auge im Hinterkopf, dass sich Woltemade irgendwie freistiehlt und, und spielt ihn halt mit dem perfekten Pass frei. Also der Typ ist halt gut, ja, und wir brauchen Enzo auf der 10 und 2 Stürmer vorne drin. Sorry,
Enzo
ist halt
so. Auf die 10, so sieht's aus. Und Nick macht dann ja eigentlich denselben Move wie am Dienstag im Pokal. Ja. Der hat die Ruhe, geht am Keeper vorbei, haut das Ding da rein.
Mega.
Also wirklich cool as fuck. Das ist eine unfassbare Qualität, diese Ruhe in diesem Moment zu haben. Gegen Regensburg habe ich noch gesagt, okay, so ein Tor schießt du halt nicht in der Bundesliga.
You manage to worry.
Hört's auf, also, ja. Es ist halt echt ein geniales Tor gewesen. Also diese Reaktion auf das 0-2, die war so wichtig. Die war ja, so wichtig.
Drei Minuten nach dem Neckbreaker, ne? Also du spielst eine bescheidene erste Halbzeit, kriegst dann unglücklich das 0-1 kurz vor dem Halbzeitpfiff, kommst halt raus, bist voller Elan, kriegst dann das 0-2 und manche Mannschaften sind einfach tot, ja, und der VfB braucht 3 Minuten, um dann wieder ranzukommen und hat dann, das ist der berühmte Funke, das Stadion wieder komplett angezündet.
Und was sich dann aber durchzog, wir haben ja dann das Glück, dass wir noch 2 weitere Tore gleich besprechen dürfen, war, dass Union immer direkt die Möglichkeit hatte, nachdem wir trafen, zurückzuschlagen. Diesmal war es nach einer Ecke, da köpft Querfeld ganz knapp am Kasten vorbei. Ist halt auch wieder das Thema, wir lassen zu viel zu, ich bleib dabei.
Ja, und das Ding ist halt, Mannschaften wie Union Berlin und wahrscheinlich auch Heidenheim und andere, die haben bei ihren Ecken einen höheren XG-Wert als wir bei unseren Elfmetern. Ja, das ist halt leider so. Ja, das ist halt so. Und das ist ein Problem.
Stimmt, ja, das ist richtig. Aber was wir gemacht haben in dieser zweiten Halbzeit, wir haben diesen Zug beibehalten, den wir uns erarbeitet haben, ja. Wir sind dann auch wieder in der Lage, etwas entgegenzusetzen. Woltemade macht in dem Moment ganz klar den Unterschied. Wir üben wieder viel mehr Druck auf Unions letzte Kette aus und machen wirklich im Stile einer Champions League Mannschaft den Ausgleich. Also das ist halt auch wieder ein Tor, das kannst du dir ins Gemälde hängen, ja. Wir haben halt sofort diese Kreativität im Zentrum, die wir brauchen, um unser Spiel dann auch wirklich so aufzuziehen, wie wir es hier getan haben. Und dann das Zusammenspiel zwischen Enzo und Angelo Stiller, das wurde in der zweiten Halbzeit auch immer besser, ja. Und so war es dann ja auch beim 2:2, denn die beiden lösen gut im Druck auf, Karasor bekommt den Ball und spielt dann wirklich einen Traumpass auf Woltemade. Und eigentlich denkt man dann, okay, das ist eigentlich schon das Highlight schlechthin. Nee, dann kommt Woltemade. Ja, dann wirklich Spotlight auf ihn, die Ballannahme, die Ballmitnahme, der Torabschluss. Das ist einfach Champions League Niveau, sage ich so wie es ist. Ich habe hier nicht die VfB Brille auf, aber zeig mir bitte mehr 10 Spieler in der Bundesliga, die einen Ball so annehmen, so verarbeiten und so cool mit dem Außenriss da reinlegen. Das möchte ich sehen.
Genau, also wir müssen auf jeden Fall nochmal, wir werden gleich noch drüber reden, dass natürlich Ata Karasor sein erstes Bundesliga-Tor geschossen hat. Aber auch der Pass war natürlich brillant. Aber was Woltemade dann damit macht, also sich den mit der Annahme gleich wieder in den Lauf zu legen, dann nochmal mitzunehmen und dann mit dem Außenriss mit rechts halt irgendwie ins lange Eck zu spitzeln, das war, weiß ich nicht, das war einfach überragend. Szene war überragend und Prädikat Champions League. Das war einfach Champions League.
100%ig. Und dann war auch das Selbstbewusstsein zurück. Die Aktionen wurden wieder mit Überzeugung gespielt. Und ich sag's nochmal, das war die Systemumstellung und natürlich die Galaform von Nick Woltemade. Das hat dazu geführt, dass der VfB wieder so zurückkam. Auch Maxi Mittelstädt, kann ich nochmal sagen, wurde offensiv wieder auffälliger, war deutlich besser im Spiel. Und auch da wieder, wir können natürlich nicht darüber hinweggehen, dass es defensiv immer noch Probleme gab. Ja. Es gab ja dann in der 65. wieder eine Möglichkeit für Union, diesmal durch Sko, den keiner stoppen konnte.
Der konnte über rechts eigentlich gefühlt immer bis zur Grundlinie durchlaufen, ne? Keine Ahnung, also ob der irgendwie so einen Freifahrtschein hatte oder so, aber den haben wir überhaupt gar nicht in den Griff bekommen. Und die rechte Unioner Offensivseite war immer gefährlich, ja. Und
immer.
Das war furchtbar, ja.
Aber sie haben den Ball nicht mehr ans Tor bekommen. Das war das Gute. Ja. Ja. Und wenn Atakan Karasor trifft, dann weißt du, heute geht nichts mehr schief. Ja. Also kurz vor Atas Treffer hatte Woltemade übrigens ja auch nochmal so eine Chance. Da gab es ja zunächst so eine Elfmeter-verdächtige Situation im Unioner Strafraum. Und dann ist Woltemade da auf der rechten Seite durch. Weiß nicht.
Ja, das aber ist das Abseits. Ja auch, also, wir werden noch hinterher kurz über den Schiedsrichter sprechen, aber das wäre auch wieder eine komplett weirde Situation, weil ich glaube, man kann darüber diskutieren, ob Demirovic außerhalb oder innerhalb des Strafraums von hinten wirklich einfach geschubst, das wird geschuckt, ja. Also ja. Das war ein klares Foul. Und dann kriegt Woltemade den Ball, der ist halt im Leben nicht im Abseits und dann die Entscheidung des Schiedsrichters ist Abseits. Also egal, was du pfeifst, Abseits war definitiv falsch, ja, also lass es laufen, pfeif Ecke, Abschluss, irgendwas, aber Abseits war es garantiert nicht, ja, aber da wäre es dann vielleicht schon soweit gewesen fürs 2:2.
Gott sei Dank müssen wir darüber jetzt nicht mehr sprechen.
Nein, ich bin sehr froh.
Denn Atakan Karasor hat es geschafft, nach 118 Bundesligaspielen trifft er in selbiger, macht sein erstes Tor und das ist nicht nur dem geschuldet, dass Renault einen Fehler gemacht hat. Der VfB
Assist Enzo Mio, oder?
Ja, der VfB hat sich das erarbeitet. Es war einfach mal gut, dass Atta anlief, durchschob, so entstand erstmal überhaupt Druck auf Union und Mio macht's halt perfekt, denn er weiß, Renault hat nur einen rechten Fuß. Also läuft er ihn in einem bestimmten Winkel an, dass er auf die Unioner rechte Seite nicht mehr rausspielen kann. Dann hat er nur noch zwei andere Optionen und die werden von Atta und Demirovic zugestellt. So, und dann lässt sich eben Khedira aus dem Mittelfeld fallen. Aber eigentlich ist der Pass viel zu riskant. Renault nimmt den trotzdem, ja. Karasor fängt das Ding ab und ja, macht halt sein Tor. Und dann geht's ab in die UNDAF-Kurve und die Party kennt keine Grenzen mehr.
Ja, fand ich total schön. Also und auch mit welcher Gelassenheit Ata Karasor dann diesen Ball reinschiebt, weil eigentlich ist ein Elfmeter, hat er gegen Münster auch schon, nicht gegen Münster, sondern
doch, gegen Münster.
Gegen Münster, ne? Ja. Also Elfmeter kann er und das war ja quasi ein Elfmeter, ja. Aber auch den musste er erstmal im Tor unterbringen. Man macht es mit einer dermaßenen Gelassenheit und wusste dann erneut nicht, okay, jetzt 118 Bundesligaspiele, wie jubel ich überhaupt? Keine Ahnung, im Zweifelsfall immer zum Dennis Undorf. Ja, also passt
das
schon.
Das ist die Party immer am größten. Aber Sebastian, sollte Atakan Karasor, nachdem er ja mehr oder weniger jetzt seinen zweiten Elfmeter verwandelt hat, in Zukunft alle Elfmeter schießen beim VfB Stuttgart?
Auf jeden Fall.
So, dann ist das auch geklärt, ja. Also, Megator. Ich hab mich wirklich wahnsinnig gefreut
total,
für ihn. Also
nee, und vor allem, weil es ja nicht, jetzt nicht irgendwie, also es ist natürlich ist es ein krasser Torwartfehler, aber es ist ja das Resultat eines
guten Anschiebens des VfB.
Sie pressen halt alle gut und Enzo Mio macht halt Renault komplett Druck und der weiß sich nicht anders zu helfen, als dann diesen Pass zu spielen. Und da ist halt auch wieder ein VfB-Spieler und der macht es halt gut. Also deswegen, ja, mega Tor, ja.
Und auch hier wieder, direkt im Anschluss hat Union die Möglichkeit, den Ausgleich zu machen. Jordan, der kurz davor eingewechselt wurde und natürlich wieder ein Standard, den wir nicht gut verteidigen, diesmal ein Freistoß. Und ja, ich kann mich jetzt unendlich oft wiederholen, wir kontrollieren diese Situation nie, wir sind da nie souverän, die Bälle werden falsch eingeschätzt, das Timing bei Kopfbällen passt nicht. Also, wenn du dir diese Szene in der 71. Minute nochmal anguckst, da siehst du eigentlich wirklich jeden Fehler, den du beim Standardverteidigen machen kannst, von irgendjemandem ausgeführt. Das ist einfach nur noch schlecht. Sorry, das muss ich einfach so sagen. Es ist nur noch schlecht.
Ja? Ja, und vor allen Dingen, wenn du halt Gegner vom VfB bist in der Zukunft, dann sagst du doch auch, Leute, holt Ecken und Freistöße raus. Ja, wir werden schon irgendwann treffen. Das ist echt ein Problem.
Das ist ein massives Problem. Jetzt kannst du noch darüber streiten, ob es gut oder schlecht war, dass Atta hier noch den Fuß reinhält. Denn so wurde der Schuss von Jordan ja abgefälscht, geht an die Latte. Weiß ich nicht, ob der sonst vielleicht irgendwo hängen geblieben wäre oder für Nübel leichter zu halten gewesen wäre. Am Ende ist mir alles scheißegal. Der Nachschuss von Schäfer geht daneben. Scheiß drauf. So. Und dennoch würde ich sagen, hat es der VfB hinten ganz gut runtergespielt. Natürlich hat Union noch mehr in die Offensive investiert. Der VfB vielleicht wieder ein bisschen zu viele Zweikämpfe verloren dann hinten raus. Aber dann ist es natürlich auch schwer. Aber
nicht mehr viel, ne? Nee, also so in den letzten 20 Minuten.
Lag das eigentlich an diesem medizinischen Notfall? Also ich hätte nämlich schon das Gefühl, dass das Einstellen des Supports sich aufs Spiel ausgewirkt hat. Es wurde sofort runtergekühlt, war so mein Eindruck.
Also halte ich für möglich. Ich kann es halt komplett nicht nachempfinden. Also ich habe halt keine Expertise, wie sich die Stimmung von den Rängen dann auf die Spieler auf dem Feld auswirkt. Aber so vom Fernseher, weil ich ja nicht im Stadion war, war es auch so, dass man den Eindruck hatte, da passiert einfach nichts mehr. Ne? Also das war irgendwie keine Stimmung mehr von den Rängen, kein Support mehr und irgendwie schienen alle dann mit dem Spielstand einverstanden zu sein. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da noch großartig was passieren würde.
Ja, für mich war es Holger Lasers Stadiondurchsage.
Ja.
Die war echt sehr eindringlich. Also da habe ich mir wirklich große Sorgen gemacht, dass hier was noch Schlimmeres vorgefallen sein könnte und vielleicht spürt dann wirklich auch ein Fußballspieler auf dem Platz das. Ja, also.
Und ich fand es auch wirklich sehr, sehr angemessen, dass wirklich beide Fanlager dann den Support eingestellt haben, weil wenn es da wirklich um Leben und Tod geht, das fand ich, ich will jetzt nicht sagen schön, aber ich fand es halt sehr angemessen, dass dann wirklich der Support eingestellt wurde, weil dann gibt's halt wirklich Wichtigeres als ein Fußballspiel und als 3 Punkte und ein Heim- oder ein Auswärtssieg.
Wichtig war dann auch mal Nick Woltemade, der so viele Bälle abschirmte, festmachte, verteilte, immer noch diese Ruhe hatte. Also diese Übersicht und Technik, die er da mitbringt, das ist so gut. Und am Ende führte das zum Sieg. Es gab
Ich hatte tatsächlich bei Woltemade, jetzt Achtung, leichte Gerassi-Vibes.
Oh.
Also beim Abschirmen vom Ball auf jeden Fall.
Also das macht er herausragend.
Und auch bei den Toren eigentlich schon. Also das ist auch Gerassi-like.
Ja. Das stimmt. Das hätte auch Gerassi sein können.
Das waren Gerassi-Tore,
ja? Absolut. Eine Szene gab es noch, muss ich ganz kurz drüber reden, sonst wären wir jetzt schon durch. Aber es gab kurz vor Schluss nochmal diese Elfmeter-Szene, sage ich jetzt mal, zwischen Wagnermann und Vertessen.
Vertessen, ja.
Da hat sich ja der Schiedsrichter schnell drauf festgelegt, das ist eine Schwalbe. Deswegen gelb. Und dann gab es auch noch für Svensson gelb, für Doki, für Late, für Khedira, die alle mit dem Schiedsrichter diskutieren wollten. Mal davon abgesehen, dass ich überrascht war, dass Rani Khedira bis zur Nachspielzeit ohne Karte auskam. Ja, also war für mich komplett ein Rätsel, wie er das hinbekommen hat.
Er hat die Kapitänsbinde als Schutzschild quasi. Ja,
come on, aber wenn du jemanden halt so wegkriegst wie
Khedira teilweise, furchtbar,
dann muss da auch mal der gelbe Karton fliegen. Ja. Nur ich fand tatsächlich, es war keine Schwalbe. Ich würde keinen Elfmeter geben
für die Nummer. Also wenn Vertessen gelb bekommen hat wegen Schwalbe, finde ich, ist es eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, denn es war keine Schwalbe. Und ich würde auch sagen, wir haben für sowas schon mal Elfmeter gepfiffen bekommen gesehen. Ja, also
wir können ja kurz erzählen, warum, weil Wagnermann eindeutig Vertessen an der Wade berührt.
Wagnermann geht relativ früh in den Bodenkampf, würde ich sagen, und händelt da so mit seinen Armen irgendwie rum und trifft Vertessen oder hält ihn. Also ich sag, es ist kein Foul, aber es gibt einen Kontakt und ich finde, wenn man da Elfmeter pfeift, darf man sich auch nicht beschweren. Also ich finde, wir und Joscha Wagnermann haben da sehr, sehr viel Glück gehabt.
Ja, was mich halt genervt hat in dem Moment ist, Vertessen merkt, wie er berührt wird.
Ja, klar.
Und dann auf einmal siehst du richtig, wie es bei ihm anfängt zu rattern.
Natürlich.
Halt mal.
Ja.
gerade eben wurde ich berührt.
Naja, natürlich.
Ich habe keine Chance auf den Ball. Was könnte ich tun? Ich stelle meinen Fuß zur Seite raus. Ja. Jetzt lasse ich mich fallen. Ungefähr so war der Prozess.
Ja, absolut.
Und das führte wahrscheinlich dazu, dass sich der Ref gedacht hat, ey, come on. Ja. Also so müssen wir es auch nicht machen. Und ich, also für mich ist es kein Elfmeter, aber ich bin natürlich bei dir.
Nee, aber auch keine Schwalbe.
Wir haben schon so komische Sachen erlebt in dieser Bundesliga-Spielzeit. Also alles
möglich. Es gab schon dubiosere Elfmeter. Also insofern können wir da so ein, ja, von Glück reden. Und mich hat es natürlich ein bisschen glücklich gemacht, dass dann Union Berlin in der 95. Minute noch 5 gelbe Karten auf einmal bekommt und der Schiedsrichter da quasi den Roundhouse-Kick macht mit der gelben Karte und irgendwie einmal im Kreis allen Spielern da, die sich beschweren, eine gelbe Karte zeigt. Aber ich glaube, er hat auch ein bisschen Nachholbedarf, weil er hätte schon
vielleicht Bewertung
im Laufe des Spiels ein bisschen mehr.
Ja, sehe ich auch so. Also Bewertung der Fouls passte für mich nicht
immer.
Ja, war jetzt keine Katastrophenleistung des Schiedsrichters, aber es gab so ein paar Situationen, wo ich mir auch dachte, jo, das geht anders und besser. Aber sei es drum, Sebastian. Der VfB, das können wir festhalten, hat mal wieder Moral bewiesen und wirklich in einem Kraftakt die 3 Punkte geholt. Ich glaube, mit etwas mehr Mut, mit etwas mehr Entschlossenheit, mehr Konzentration, hättest du dich gar nicht in eine derartige Notlage bringen müssen, ja? Union nutzt halt wieder unsere Defensivprobleme, unsere Standardschwäche aus. Die linke Seite war eine Katastrophe. Ich muss hier einfach Chris Führig kritisieren.
Ja, absolut, ja.
Ja, also gegen den Ball reicht mir das von ihm aktuell nicht und Klaas aber auch. Damit steht er nicht alleine da, ja? Also es gibt genügend Spieler beim VfB Stuttgart, die noch ein bisschen mehr in die Arbeit gegen den Ball reinstecken könnten. Das merkst du einfach. Also ruhig mal wieder ein bisschen dreckiger sein, sich das erarbeiten, diese Galligkeit, diese Gier, die brauchen wir einfach. Offensiv wünsche ich mir ein bisschen mehr Mut. Spielt Enzo im Zentrum an, wir sagen es nochmal.
Enzo auf die 10, ja.
100%ig, ja, die Halbspuren besetzen, schneller verlagern. Und wir wissen, die Mannschaft kann das. Wir sehen es auch immer wieder. Aber sie nehmen sich selber so ein Stück weit aus dem Spiel, ziehen das nicht konsequent durch und sie könnten es. Und ich sag's nochmal, ich verstehe ja, die Jungs gehen wirklich gerade auf dem Zahnfleisch, keine Frage. Ja, aber jetzt noch 3 weitere Siege. Wenn du das schaffst und so das Jahr beendest, dann ist das herausragend, was die Mannschaft in diesem Jahr geleistet hat. Das muss man einfach mal so sagen. Wir stehen jetzt auf Platz 8. Wir haben nach 13 Spieltagen 20 Punkte. Wir stehen im Pokal-Viertelfinale. Wir haben immer noch die Chance, in der Champions League in die Zwischenrunde zu kommen. Und das alles ohne Guirassy, Ito und Anton. Und trotz der Ausfälle von Undav, Leveling und Daxo. Und das ist okay. Aber, ich sag dir auch, ich möchte jetzt 26 Punkte bis zur Pause. Ich möchte das. Ich möchte das wieder schaffen. Ich möchte Heidenheim schlagen, ich möchte St. Pauli schlagen. Und dann bin ich voll und ganz zufrieden mit der Hinserie.
Ja, und ich finde, also einerseits ja, und wir haben ja auch nach der letzten Saison gesagt, es wäre schon gut, wenn der VfB wieder so im Mittelfeld ankommt. Aber ich finde, du hast jetzt die Saison ja wirklich trotz aller Rückschläge gut gespielt. Und du hast jetzt noch 2 Bundesligaspiele in diesem Jahr. Und du spielst jetzt auswärts gegen den 16. auf der Ostalb. Wird nicht einfach, keine Frage.
Ja.
Und du spielst dann zu Hause gegen den 15. Und da musst als Vizemeister ja dein Selbstverständnis sein, wir holen halt 6 Punkte. Und wenn du die holst, dann gehst du halt wirklich auch mit einem guten Gewissen und mit einem guten Tabellenplatz vor allen Dingen in die kurze Winterpause. Und das muss wirklich dein Anspruch sein. Plus natürlich ein Champions-League-Sieg gegen Young Boys Bern. Und warum das so ist, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber ich finde, es war eine schwierige Hinrunde, aber du hast jetzt wirklich noch 3 Spiele vor der Brust und wirklich alle Chancen und wirklich gute Chancen, dieses Fußballjahr 2024 mit einem richtig guten Ende ausklingen zu lassen.
Und genau über dieses Champions-League-Spiel, was du gerade eben schon angesprochen hast, sprechen wir jetzt. Denn der VfB Stuttgart trifft am Mittwoch um 21 Uhr auf Young Boys Bern. Das Spiel könnt ihr wie immer auf dem VfB-Radio mitverfolgen. Sebastian, was muss man denn diesmal tun?
Ihr macht das Gleiche wie immer. Und wenn ihr immer noch keinen Bookmark euch gesetzt habt, ich schicke auch wirklich immer wieder kurz vor Spiel nochmal die URL rum, aber sie ist auch gar nicht so schwierig. vfb.de/radio. Also wenn der VfB spielt, immer vfb.de/radio. 15 Minuten vor Anpfiff geht's da los und dann natürlich ab Anpfiff geht's dann da richtig rund und dann könnt ihr euch das alles anhören und wenn ihr noch ein Bild dazu braucht, wenn ihr nicht im Stadion seid, dann schaltet ihr The Zone ein und guckt bei frostigem Wetter, glaube ich, dann euch das Spiel gegen Young Boys Bern an.
So sieht's aus. Bad Cannstatt meldet 1 Grad und wolkig, das ist schon übel. Also.
Aber hey, es ist Winter, also es könnte noch minus 5 sein, ne? Ich sag's halt nur.
Gibt es eigentlich inzwischen Glühwein bei uns im Stadion?
Ja, wir müssen diesen Gastro-Guide mal machen, weil ich glaube ja, jeder Catering-Stand ist irgendwie anders bestückt. Aber Glühwein wäre schon gut, ja.
Das wäre mal echt gut, so eine Fresstour einfach an einem Spieltag begleiten mit einer Kamera. Vielleicht machen wir das dann in der im kommenden Jahr. Also ja, mal gucken.
Bei den Champions League Playoffs vielleicht.
Sehr schön, sehr schön. Zur Anreise, ich glaube, Chaos in Cannstatt, so könnte man sie überschreiben. Es wird aufgrund ja der späten Anschlusszeit wahrscheinlich schon wieder ein Problem werden, dass alles relativ voll ist, die Stadt, Weihnachtszeit etc., ihr kennt das ja. Also das heißt, ihr solltet wirklich rechtzeitig anreisen. Dann habe ich am Wochenende gelesen, dass in Gablenberg irgendwie massive Probleme aufgrund einer Ampelanlage zu befürchten sind. Ja,
man darf nicht rechts abbiegen auf die Talstraße, das ist echt ein Problem. Also ja. Und dann fahren wahrscheinlich alle vorher, eine vorher rechts ab und fahren durch so ein winziges Wohngebiet. Also insofern, wenn ihr von Degerloch oder halt überhaupt dann von der B27 irgendwie runterkommt, also Gablenberg ist eine Problemzone. Und
Problemzone Gablenberg.
Ja, ich habe da mal gewohnt. Also es ist wirklich schön dort, also nicht wirklich eine Problemzone, aber verkehrstechnisch natürlich schon eine Problemzone. Also ja, wenn ihr Zeit habt, dann reist einfach eine halbe Stunde früher an als sonst. Dann ist ja eh relativ spät, aber es ist Weihnachtsmarkt. Die Schweizer reisen sowieso mit Bussen an zum Weihnachtsmarkt, kommen dann zum Stadion. Also nehmt euch ein bisschen mehr Zeit.
Ja, und also frühe Anreise lohnt sich. Und im Zweifel bringt ihr einfach die Thermoskanne mit und den Glühwein sozusagen zu Hause abgefüllt. Und dann kann man sich am Becherpfand nochmal ordentlich einen reinlöten. Gut. Ich möchte es anders sagen. Viele Verletzte, manchmal fehlt die Gier und die Galligkeit. Die Defensive fällt qualitativ ab. Die sind anfällig für Standards.
Okay, von wem redest du?
Ja, man könnte meinen, man spricht von VfB Stuttgart. Nee, es ist unser kommender Gegner in der Champions League und das wird auch klarer, wenn ich noch erwähne, dass Young Boys aktuell einfach das Gerüst fehlt. Die Frage gestellt werden darf, ob ja, das vom Trainer gewählte System zur Mannschaft passt und wo die Spieler sind, die den Unterschied ausmachen. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe mich dieses Wochenende so ein bisschen mit unserem kommenden Gegner beschäftigt. Und Young Boys stand für mich immer bislang für einen sehr mutigen, sehr mitreißenden Fußball, Umschaltspiel, junge Spieler, interessante Spieler, Galligkeit. Das war so Heavy-Metal-Fußball einfach so. Das fand ich immer geil. Und jetzt habe ich mir die Mannschaft angeschaut, ein paar Spiele in der Zusammenfassung und zwei auch in voller Länge und war echt schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da passt aus meiner Sicht nichts.
Genau, ich habe ja auch nur den historischen Rückblick quasi auf Young Boys Bern. Ich habe mal geguckt, also in den letzten 7 Jahren sind sie ja 6-mal Schweizer Meister geworden und hatten Trainer wie Adi Hütter und Seoane. Ja? Ja. Also insofern standen die schon für progressiven Fußball, aber aktuell läuft es nicht. Und so wie du sagst, scheint es ja keine Laune der Varianz zu sein, sondern schon irgendwie auch strukturell bedingt irgendwie.
Es wirkt so. Also ich habe auch das Gefühl, dass sie haben ja immer wirklich gute Spieler verloren. Ja, also ein Jordan ist da zum Beispiel zu nennen, der inzwischen ja bei Union auch nicht mehr so regelmäßig spielt, aber zumindest mal einen guten Start hatte. Ja. Das war ein herausragender Stürmer und es ist ihnen immer wieder gelungen, diese Abgänge zu kompensieren und zwar wieder mit entwicklungsfähigen Spielern. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass man da so ein Stück weit von abrückt und ja, vielleicht ein bisschen zu satte Spieler sich holt, einen Itten, den hatten wir auch schon in der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob der damit nochmal liebäugelt, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Das passt für mich irgendwie nicht so richtig. Also ich verstehe die Idee, das Transferkonzept noch nicht wirklich. Und du siehst es aktuell in der Schweizer Super League, da droht Young Boys die Relegationsrunde. Ja? Und ich wäre dementsprechend auch nicht überrascht, wenn man für das Champions League-Spiel am Mittwoch nicht alles in die Waagschale werfen wird. Denn aktuell muss sich Young Boys größere Sorgen um den Klassenerhalt zu machen, als darüber, ob man die Champions League Zwischenrunde erreicht. Und das ist natürlich. Genau,
das müssen wir kurz mal einschieben. In der Schweiz spielen sie eine Meister-Playoff-Runde und eine Abstiegs-Playoff-Runde,
richtig,
oder?
Richtig,
absolut. Das heißt, die Tabelle wird irgendwie am Ende der Saison in zwei Hälften geteilt.
Absolut korrekt. Und aktuell steht man in der unteren Hälfte, ja. Und da fällt halt sofort auf, defensiv sind sie extrem anfällig. Ja, nur Winterthur kassierte mehr Treffer als, und ich sag's nochmal, der amtierende Schweizer Meister. Ja, und das ist meiner Meinung nach wirklich das allergrößte Problem aktuell. Sie lassen viel zu viel zu, bekommen die Räume eigentlich nie gut verdichtet. Und ich hatte den Eindruck, dass das ganz viel mit der Bereitschaft zu tun hat, Wege zu gehen, Lücken zu schließen, einfach auch hier talentfreie Tugenden abzurufen. Und es fehlen dann auch Spieler, die genau das einfordern. Also du hast nicht das Gefühl, dass da Leader auf dem Platz stehen. das hat mich halt einfach überrascht. Also ich kannte Young Boys anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die ganz anders in Erinnerung gehabt. Und als ich mich mit den Ergebnissen aus der Champions League, aus der bisherigen Runde beschäftigt habe, dachte ich mir halt, okay, da sind halt auch echte Schwergewichte dabei. Da gehen wir gleich nachher noch drauf ein. Mhm. Oder wir können es auch direkt machen. Die haben halt gegen Atalanta gespielt, gegen Inter, Barcelona und Aston Villa. Dass du da aufs Maul bekommst, kann ich nachvollziehen. Aber gegen Schachtja Donetsk war es auch nicht gut. Und was halt auch übrig bleibt, aus diesen 5 Partien gehst du mit 0 Punkten raus, okay, aber auch mit 2-17 Toren. Das ist halt too much, das muss man einfach sagen. Auch wenn das ein anderes Niveau ist, alles klar. Aber du stehst nicht ohne Grund auf Platz 36 und damit bist du Letzter in der Champions League. Das ist einfach nicht
gut. Genau, und Fun Fact, Young Boys Bern haben in der Champions League genauso viele Punkte geholt wie RB Leipzig, was mich sehr freut.
Herausragend.
Aber ich habe gelesen, gegen Inter Mailand haben sie zu Hause gespielt und ein gutes Spiel gemacht und erst in der Nachspielzeit irgendwie dann das Gegentor gefressen. Ne? Also ich glaube, punktuell muss man schon aufpassen dann.
Das war das Spiel, was ich mir auch nochmal angeguckt habe. Das habe ich mir damals aber auch live angeschaut, als gespielt wurde. Und da würde ich fast eher dazu tendieren, dass Inter nicht sein A-Game auf Platz bekommen hat. Und als sie dann merkten, okay, wir müssen noch ein bisschen was investieren, haben sie halt das Ding noch gemacht. Okay. Aber ich gebe dir recht, das war jetzt kein schlechtes Spiel von Young Boys. Also da hätten sie sich den Punkt auf jeden Fall verdient. Ja. Aber was du halt auch gesehen hast, die schaffen es nicht, ein Tor zu erzielen. Und das liegt daran, meine Schnellanalyse, dass da kein richtiger Plan zu erkennen ist und am Ende auch ein Stück weit die Qualität im Sturm fehlt. Ja, sie sind oft das dominantere Team mit mehr Ballbesitz, aber ja mit einem hohen Anteil an schlechten Ballbesitz. Und sie erspielen sich auch zu wenig Chancen, also wirklich gute Chancen, hohe XG-Werte sozusagen, haben dann auch keine gute Chancenverwertung. Und das fand ich halt auch spannend. Young Boys sind in der Schweizer Super League das Team mit den meisten Abschlüssen. Aber wenn es darum geht, wie viele Abschlüsse aufs Tor kommen, sind sie Best Case Mittelmaß.
Okay.
Und in der Champions League ist es ganz ähnlich. Sie haben selbst in der Champions League relativ viele Abschlüsse, aber prozentual gesehen vergibt kein Team oder schießt kein Team häufiger am Tor vorbei als Young Boys. Das heißt, sie kommen immer in Situationen, wo sie halt dann einfach mal aufs Tor schießen, ohne den Angriff fertig auszuspielen. Ja, und da fehlt halt so die Struktur, der Plan. Das ist das, was ich meinte. So. Und im Pressing habe ich mir auch mal angeguckt, da ist der VfB ja auch deutlich. Also wenn wir pressen, gut aufgestellt, aber wenn wir gepresst werden, haben wir ja vorhin auch analysiert, geraten wir da durchaus mal in Panik, würde ich sagen, ja, ist okay. In der Schweiz kommen sie da auf die meisten Balleroberungen, aber in der Champions League sieht es ganz anders aus. Da gibt's halt nur 4 Teams, die es schlechter machen als Bern, muss man leider an der Stelle sagen. Und das ist schon erstaunlich, weil ja Bern gegen die bisherigen Gegner meistens der klare Underdog war. Ja, und da denke ich halt, okay, da kannst du auch aus so einer Position heraus dein Pressing besser etablieren, mal Bälle gewinnen, umschalten etc. Ab geht die mit Luzi. Aber das ja gelingt ihnen nicht wirklich gut. Ja. Und dennoch sage ich dir, so richtig weiß ich nicht, auf was wir uns einstellen müssen. Ich weiß es halt einfach nicht. Vom System her wird es wahrscheinlich wieder so ein 4-2-3-1 werden mit wenig kurzen Pässen, sondern eher lange Bälle und Dribbling-Versuche ist übrigens auch so ein Thema, dieses Andribbeln und dann fehlen wieder die Ideen und dann schießt halt irgendeiner mal aufs Tor oder meistens neben das Tor. Das ist halt scheiße. Ja, und also ich glaube, dass der VfB, wenn er eine konzentrierte Leistung an den Tag legt, das gut verteidigen können wird. Also was sind denn deine Erwartungshaltungen?
Ja, ich meine, wir haben ja uns die Champions League-Tabelle angeguckt vor dem Spiel gegen Belgrad und Bratislava und Young Boys Bern und Belgrad waren ganz unten drin und haben gedacht, okay, in Belgrad geht vielleicht was und dann kriegst du halt so eine Klatsche. Aber ich glaube, dass Young Boys Bern, vor allen Dingen, wenn wir in Stuttgart spielen, ein Gegner ist, den du schlagen kannst, den du schlagen musst. Aber in der Champions League kriegst du kein Spiel geschenkt. Also wir spielen nicht gegen Regensburg, sondern wir spielen vielleicht im besten Fall gegen Augsburg oder gegen Mainz. Also du musst dein A-Game bringen, um halt was zu holen. Du musst von Minute 1 konzentriert sein. Du musst nach Möglichkeit dann den Schweizern von Anfang an zeigen, für euch geht heute hier nichts und im Idealfall schießt du halt relativ früh ein Tor. Und ich glaube, wenn du das schaffst, dann ist das Ding vermutlich relativ schnell erledigt. Aber es wird auch kein einfaches Spiel. Es ist halt einfach Champions League, ja.
100%.
Also, und nicht DFB-Pokal. Also 100%. Du spielst gegen einen Schweizer Meister und die werden gut sein und die wollen gewinnen. Also sie haben noch bisher alles verloren und die werden nach Stuttgart fahren und sagen, hey, wir wollen jetzt endlich mal hier anschreiben, ja. Also
ja. Und ich möchte auch eine Reaktion sehen nach diesem Belgrad-Debakel.
Absolut.
Ja. Also klar, wir haben jetzt gegen Bremen nicht verloren, Regensburg geschlagen, Union haben wir uns zurückgekämpft, aber ich möchte hier schon in der Champions League nochmal ein Statement sehen. Genau,
Champions League, ja, du hast jetzt noch 3 Spiele, du brauchst 6 Punkte und wenn du die Playoffs willst, dann musst du das Heimspiel gewinnen, weil wenn du jetzt das Heimspiel nicht gewinnst, dann kannst du sagen, okay, wir sind eigentlich raus, weil dass du dann zweimal noch gewinnst in Bratislava und gegen Paris, boah, schwierig.
Die Punkte wahrscheinlich auch brauchen werden.
Eben, genau.
Dazu weil sagen.
Ich hatte ja bei der Auslosung gehofft, okay, Paris ist halt relativ früh durch und vielleicht kommen die ja hier mit der B11 hin und so weiter. Ja, wird nicht passieren, die brauchen die Punkte auch noch nötig. Das heißt, dieses Spiel muss gewonnen werden, wenn du mit den Playoffs rechnen möchtest.
Und das, was du gerade gesagt hast, muss in die Köpfe rein.
Ja.
Champions League heißt, du brauchst 110%. Anders geht's nicht. Es geht nicht anders. Du musst so spielen. Das habe ich letzte Woche oder eben vor dem Belgrad-Spiel schon gesagt, wie als würdest du gegen Real im Bernabeu spielen oder bei Juve. Das geht nicht anders.
Oder halt am 33. Spieltag gegen Augsburg, die halt einen Platz vor dir stehen. Du bist 17., die sind 16. Ne? Also du musst alles reinwerfen. Ja.
Ich will einfach sehen, dass du diesen ersten, das ist ein historischer Sieg. Wir haben das letzte Spiel vor 15 Jahren gewonnen in der Champions League.
Stimmt. Ja, weil du Prag hast ja irgendwie liegen lassen. Ne?
Also 2009, oder?
Ja, 2009,
gegen diese Mannschaft, die es nicht mehr gibt. Also das ist ja krass, das fällt mir gerade ein. 2009 haben wir es im letzten Mal in der Champions League zu Hause gewonnen. Mhm. Und das ist ein historischer Moment. Ja. Verdient euch den. Vermutlich die letzte Chance, sich das Ding jetzt zu holen. Weil wie Sebastian gesagt hat, gewinnst du heute oder am Mittwoch nicht, wird's enorm schwer. Ich sag nicht, dass es unmöglich ist. Gegen Bratislava kannst du gewinnen, vielleicht holst du gegen Paris einen Punkt. Aber dennoch, das ist deine beste Chance auf den historischen ersten Champions-League-Sieg seit 15 Jahren. Ihr habt euch diese Möglichkeit verdient durch eine herausragende Leistung. Ihr habt euch in die Situation gebracht, dass ihr in die Zwischenrunde kommen könnt. Jetzt belohnt euch, konzentriert euch, verteidigt das. Ja, Bern wird nicht viel Ballbesitz haben. Ja, wie schon erklärt, die sind eigentlich in der Defensive viel zu schlecht, um lange die Null zu halten. Wir müssen denen einfach früh die Grenze aufzeigen. Ich gehe davon aus, dass die es auch über Härte, über Technics etc. versuchen werden. Und diesen Qualitätsunterschied, den es definitiv gibt, so kompensieren wollen. Und da müssen wir dagegen halten. Und da wird es auch auf die Socken geben. Aber das gehört halt eben auch dazu. Das ist ein Entwicklungsprozess. Ich lasse mir das gefallen, wenn du einmal aufs Maul bekommst in Belgrad. Aber wir müssen daraus lernen. Und ich möchte noch dazu sagen, der Unterschied zwischen Belgrad und Bern ist, dass Belgrad definitiv Umschaltspieler auch in ihren Reihen hat. Und wir offensichtlich nicht dafür bereit waren, das zu verteidigen. Da würde ich sagen, bei Young Boys sehe ich das noch nicht so extrem wie bei Belgrad, aber.
Genau, und der größte Unterschied ist natürlich, wir spielen zu Hause.
Das sollte der größte Unterschied sein, da habe ich dir absolut recht. Players to Watch, da gibt's ein paar, die interessant sind, die auch mal zukünftig noch interessant werden könnten. Benito ist so ein Kandidat. Philipp Ugrinic ist auch sehr spannend. Das sind vielleicht auch dann die vermeintlichen Führungsspieler, die so ein Stück weit auf der Hand liegen. Aber ich habe mich für 2 andere entschieden. Mm. Jaun Hajem ist der erste, 21 Jahre alter Linksverteidiger, der bei Paris FC ausgebildet wurde und beim FC Nantes den Durchbruch schaffte. Und der wechselte dann im Wintertransferfenster 2024 nach Bern, ist dort gesetzt und ja, hat eine sehr physische Spielweise, kommt viel über Tacklings, eigentlich ein Spielertyp, den ich wirklich mag, gute Technik, kommt gut über Dribblings, mit Tempo, nervt dich, wie gesagt, ist säckig, er hat noch ein paar Baustellen, vor allem, wenn er unter Druck gesetzt wird, also da haben wir wieder das Thema, gibt deine 100%, dann wird er sich nicht so entfalten können, der Typ, dann bekommt er nämlich seine Probleme, aber grundsätzlich ein sehr spannender Spieler, vielleicht auch perspektivisch aufgrund des Alters für die Bundesliga. Ich habe es gesagt, er ist erst 21. Ihm fehlt manchmal noch so die Ernsthaftigkeit in den Aktionen, so diese Klarheit, so diese letzte Wille, Gier, Biss, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber da fehlt noch so ein Ticken fehlt noch. Aber das ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, auf den wir aufpassen sollten und der dann ja eben über unsere rechte Seite kommen wird. Und ja, je nachdem, wer auf der rechten Seite spielen wird, Joscha Wagnermann, Fabian Rieder, wer auch immer, den wird er dann aufnehmen und das könnten zäckige Duelle werden. Der andere ist Joel Montero, 25 Jahre alt, ist ein großgewachsener Stürmer beziehungsweise eine hängende Spitze, der auch über die Flügel kommen kann. Und da bin ich bei dem Thema, das ich vorhin schon mal aufgemacht habe, und zwar, ob das System des Trainers zur Mannschaft passt. Der Trainer, das habe ich noch gar nicht gesagt, heißt Joel Magnon.
Und der ist nicht verwandt mit Ludovic Magnier,
ja, wie ich gelernt habe. Absolut korrekt. Und der setzt Montero auf den Flügel ein, obwohl er eher ein Zentrumspieler ist. Muss man dazu sagen, Montero hat vor 3 Spieltagen in der Schweizer Liga eine rote Karte bekommen, oder vor 4 war es, glaube ich, wurde dann 2 Spiele gesperrt. ich glaube, es ist noch länger her, denn er wurde in den letzten beiden Spielen dann nur eingewechselt. Also er hat so eine Denkpause nochmal oben drauf bekommen, aber er wurde auf seiner Position eingewechselt, als Stürmer. Und hat da am letzten Spieltag gegen Sion auch getroffen, obwohl man das Spiel dann verloren hat. Aber ich gehe fest davon aus, dass Montero gegen uns am Mittwoch starten darf. Und zwar auf der 9. Und auf den Spieler müssen wir aufpassen. Der ist sehr effizient vorne. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich vorhin erzählt habe. Der braucht eben nicht viele Chancen, um Tore zu erzielen. Seine Stärke ist unter anderem das Tempo, muss man sagen, hat eine gute Mentalität, die er mit reinbringt. Der steckt halt nie auf. Der ist technisch gut. Wie gesagt, effizient, auch kräftig. Also da musst du auch körperlich dann wiederum dagegen halten. Und wie gesagt, er ist schnell. Ja, also da sollten wir wirklich aufpassen. Was er noch nicht so gut kann, ist, wenn er und was vielleicht auch dagegen spricht, warum ihn der Trainer auf der 9 nicht unbedingt einsetzen will, ist, wenn er mit dem Rücken zum Tor steht, kann er die Bälle nicht so gut festmachen und abschirmen. Trotz dieser ganzen Attribute, die ich aufgezählt habe, Körpergröße, kräftig etc. Aber da lässt er sich die Bälle zu leicht abluchsen, ist aber dann für uns auch wieder eine gute Möglichkeit, um ja schnell einen Konter zu setzen. Also das könnte ich mir schon auch vorstellen, dass wir da Bälle gewinnen, umschalten, nach vorne spielen und vorne muss es dann, das klären wir gleich, Punkt, Punkt, Punkt lösen.
Ja, auf jeden Fall. Und man kann aber festhalten, also es kommt ein Gegner ins Neckarstadion, den der VfB schlagen kann und auch schlagen muss, wenn man irgendwie noch Richtung Champions League Playoffs schielen möchte. Ja, also ja. Das ist vermutlich der einfachste Gegner, den du bekommst zu Hause. Und den musst du einfach schlagen.
Bevor wir jetzt über die Ausfallliste sprechen, muss ich kurz meinen WhatsApp checken. Ich habe extra vorhin nachgefragt, ob es noch Neuigkeiten gibt in Sachen Ausfallliste. Mir wurde bislang noch nicht geantwortet. Deswegen können wir an der Stelle nur sagen, im besten Fall hat Amin Aldakil endlich seinen Infekt überstanden.
Ja, hoffentlich. Ja.
Und kann vielleicht im Kader stehen? Fragezeichen. Bei Jamie Leveling würde ich dazu tendieren, dass er vielleicht im Kader steht. Also da würde ich mich fast schon positiv ausdrücken wollen und sagen, der steht im Kader am kommenden Mittwoch.
Nehme ich, ja.
60 Minuten wird er noch nicht spielen können, aber ich gehe davon aus, dass er im Kader, wie gesagt, steht. Bei Dennis Undav, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz kleine Möglichkeit, dass er im Kader steht, aber eher nicht. Und die anderen, die kennen wir, Nico Nate, haben wir zuletzt nicht mehr erwähnt, sollten wir aber. Der hat sich ja zurückgekämpft, war im Teamtraining, spielte für die U21, hat muskulär reagiert, deswegen wurde er jetzt wieder rausgenommen, ist aber jetzt wieder kurz davor, zurückzukehren und dann eben wieder am Teamtraining teilzunehmen. Und da fand ich es richtig toll, was Sebastian Hoeneß bei der letzten Pressekonferenz über ihn gesagt hat, dass er ganz, ganz viel von Nico Nate erhält und so gern mit ihm mal wirklich zusammenarbeiten würde, weil er das Potenzial halt einfach sieht bei diesem Spieler, der halt echt von seinem Körper im Stich gelassen wird, muss man so sagen. An der Stelle auch nochmal, Nico, halt durch. Das wird schon was. El Bilal fehlt, ist klar, Luca Raimund auch noch im Aufbau. Auch da vielleicht ein ganz kleines Fragezeichen, dass er schon eine Option sein könnte. Ich weiß aber nicht, ob man ihn dann auch direkt mit in den Kader nimmt. Und Daxo ist auch klar, Verletzung am Außenband. Noch keine Option. Das ist unser Wissensstand. Jetzt kommen wir zur Startelf, Sebastian. Kein Woltemade, kein Deal.
Kein Deal, ja.
Vermutlich auch von Beginn an kein Leveling. Offensiv sind die Möglichkeiten überschaubar. Was machen wir denn?
Vorne ist es dünn, denn deswegen lass mal von hinten beginnen, oder?
Dann machen wir erstmal die einfachste Personalie, nämlich das Tor. Da spielt natürlich Alex Nübel. Ja. Und dann müssen wir uns halt in der Viererkette schon überlegen, wie gestalten wir das? Also ich persönlich gehe davon aus, dass ein Chabot zurückkehren wird und auch im Mittelstädt spielen wird.
Genau.
Und dann hast du eigentlich die Position rechts hinten mit Wagnermann und Stergio und der rechte Innenverteidiger Chase oder Ruo. Da müssen wir uns jetzt einigen. Schwierig. Wagnermann hat schon viel gespielt. Regensburg durfte er kurz aussetzen. Stergio kommt aus der Verletzung. Es ist halt auch wieder davon abhängig, wenn Wagnermann als Rechtsverteidiger spielt, wer da spielen kann. Ja, du hast halt dann wieder dieses Thema, okay, wenn ich jetzt einen Wagnermann auf die Rechtsverteidigerposition stelle und davor eben den Rieder hinstelle, ja, was mache ich denn dann, um nachzulegen? Wen bringst du dann noch? Da ist dann halt der Champions League-Kader auch sehr dünn.
Ja, das ist echt ein Problem, ne? Mhm. Also, und du kannst ja auch nicht darauf hoffen, dass du irgendwie früh irgendwie 2-0 führst und dann halt nur noch abrüsten kannst, sondern du willst ja auch wirklich noch drauflegen.
Ich weiß es tatsächlich nicht. Du kannst auch sagen, auf der linken Seite, du hast halt auch da nur Führig als Option, links offensiv.
Ja, weil die halt nicht im Kader stehen darf, ne? Also da ist man tatsächlich sehr begrenzt. Und wir hatten es ja vor ein paar Folgen schon mal angesprochen. Ich glaube, so retrospektiv mit dem Wissen von heute hätte man wahrscheinlich den Champions League-Kader auch irgendwie anders aufgestellt. Aber jetzt müssen wir mit dem klarkommen, was an Spielermaterial zur Verfügung steht. Und du hast gesagt, also links Mittelstädt, dann Chabot und ich sag dann Rouault und Wagnermann.
Also ich wäre bei Wagnermann und Chase. Dafür hat es mir Henry zu gut gemacht. Aber okay. ich gebe dir jetzt mal den Rouault.
Okay.
Ja, also dann gehen wir da kein Risiko. Und dann haben wir natürlich die Doppel-6 mit Karasor und Stiller. Und dann sind wir halt in der Offensive. Und da hast du eigentlich nur noch Demirovic auf der 9, Führig auf links. Wie gesagt, aus Mangel an Alternativen. Enzo auf der 10.
Ja.
Da kann man auch noch drüber diskutieren, ob Enzo auf die rechte Seite geht, Stiller auf die 10 und zum Beispiel ein, wie heißt er denn, jetzt komme ich nicht drauf, Jannik Keitel auf die 6 rückt. Wäre auch noch eine Option, aber sehe ich halt nicht.
Nee. Ja. Also, nee.
Also dann Rieder auf der rechten Seite?
Ja, ich denke schon, ja.
Und das war's.
Vor allem gegen seine Schweizer Landsmänner.
Der hat ja auch eine Bären-Vergangenheit.
Also dann.
Ja, ja.
Ausgerechnet Rieder, klar.
Ausgerechnet Rieder, das stimmt. Das sollten wir mit einbeziehen. Ja, dann machen wir das so, oder? Ja. Wagnermann, Chase, Chabot, Mittelstädt ist die Viererkette. Alex Nübel möchte ich nicht unterschlagen. Atakan Karasor und Angelo Stiller auf der Doppel-6. Rechts Rieder auf der 10. Enzo Mio, links Führig und offensiv hast du wirklich nur noch Demirovic. Ansonsten alles nur 21 Spieler.
Das ist halt schon bitter, ne? Weil wenn man sagen würde, die zweite Halbzeit gegen Union hat es gezeigt, also zwei Stürmer vorne drin würden wahrscheinlich dem Spiel gut tun, aber es gibt halt niemanden mehr, den du halt ohne Bedenken für ein Champions League-Spiel reinwerfen kannst. Ne? Also die nächsten Spieler, die es halt könnten, sind halt wirklich die Demirovic und wahrscheinlich ein Eliud Boyupi oder so. Ich weiß es nicht, ne? Also
dem traue ich zu. Schwierig. Ey, traue ich alles zu. Immer wenn der irgendwo aufschlägt.
Der wird auch gegen Bernd treffen, gar keine Frage.
Herausragend. Aber der wird wahrscheinlich trotzdem gegen Bern treffen, nämlich in der Youth League. Da steht das letzte Spiel in der Gruppenphase an. Ja, es geht darum, unter den ersten 6 zu bleiben. Juve und Schachtja sind punktgleich mit uns. Die Letzteren müssen gegen die Bayern ran. Juve bekommt es mit Man City zu tun. Ich lege mich da mal fest, sollte der VfB sein Spiel gegen Bern gewinnen, stehen die Chancen also wirklich sehr gut, in der Zwischenrunde bei einem Heimspiel dann auf ein Team zwischen Platz 17 und 22 zu treffen. Und das wäre halt schon gut. Und dann kann man halt noch dazu sagen, Young Boys konnte in der Youth League bislang nur ein Spiel, und zwar das gegen Aston Villa am ersten Spieltag gewinnen. Danach folgten 4 Niederlagen und für die geht es um nichts mehr. Also sie können sich auch nicht für die Zwischenrunde qualifizieren mit einem Sieg. Die sind einfach raus. Ja. Und dementsprechend würde ich mal so prognostizieren wollen, dass Nico Willig dieses Tor, das man jetzt leicht geöffnet hat, einfach umdreht und den VfB zum ersten Mal in der Youth League vertreten, direkt unter die ersten 6 platziert und damit in die Zwischenrunde einzieht. Ich habe echt Bock drauf auf dieses Spiel. Und an der Stelle der Aufruf, wirklich, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, da am Mittwoch hinzugehen, auf die Waldau, es geht um 15 Uhr los. Also vielleicht schafft das der ein oder andere Student oder Schichtarbeiter, was auch immer.
Ja, Schichtarbeiter, Freiberufler, Arbeitslose, Arbeitszeitbetrüger, alle auf die Waldau.
Alle auf die Waldau, 10 Euro und Youth League. Und wir müssen das wirklich, Leute, wir müssen uns darüber einfach im Klaren sein. Das ist nicht der Normalzustand beim VfB. Wenn es doof läuft, spielen wir jetzt wieder 15 Jahre nicht in der Youth League. Ja. Also das sind wirklich einmalige Erlebnisse für jeden VfB-Fan und gleichzeitig sind es einmalige Erlebnisse für unsere Jungs. Wir müssen sie unterstützen. Wir müssen am Start sein und wir müssen sie auch, finde ich, jetzt mit viel Applaus aus dieser Ligaphase rausschicken. Ja, und dann eben in die Zwischenrunde bejubeln, mehr oder weniger. Also Leute, kommt dahin, macht es, nutzt das. Die U19 freut sich, das kann ich euch garantieren. Sebastian?
Nee, da gehe ich mit. Also ich versuch's irgendwie, wahrscheinlich wird es eher nicht funktionieren, aber ich habe halt auch noch einen Fulltime-Job und ich könnte ja vielleicht, aber ich habe gehört, am Donnerstag muss ich auch schon wieder früher Feierabend machen, weil wir da einen Podcast aufnehmen und dann über das Spiel gegen Young Boys Bern sprechen, über das U19-Spiel, aber auch über das Spiel gegen die Profis und dann hoffentlich drüber reden, wie die U19 im VfB sich qualifiziert hat, dann für die Zwischenrunde gegen jemanden zwischen 17 und 22, was großartig wäre, und drüber sprechen werden, dass die VfB-Profis noch alle Chancen haben, nach dem souveränen Heimsieg gegen die Young Boys Bern auf die Playoffs. Also insofern, es wird für mich schwierig, aber vielleicht klappt es doch.
Es klingt alles so herausragend. Wäre da nicht das schon von mir vorbereitete Thema Vereinspolitik? Also jetzt kann im Endeffekt nur noch alles schief gehen. Bitte lieber VfB Stuttgart, sorgt dafür, dass wir was zu feiern haben am Donnerstag. Gewinnt gegen Young Boys, das gilt für die U19, das gilt für die Profis allemal. Und dann freue ich mich mit dir aus dem Fanprojekt. Marlo kommt übrigens mit.
Ah,
Marlo
sehr ist schön.
Auch wieder mit dabei im Podcast.
Hast du so ein kleines Rentiergeweih vielleicht, was blinkt?
Tatsächlich ja.
Sehr gut. Ja.
Wir werden vielleicht auch mit Glühwein dann am Donnerstag für euch senden. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir heute mit dieser Ausgabe. Wenn das der Fall war, dann beidet für euch nicht weiter erzählen. STR ist ein Closed Club. Also, Sebastian, ja. Dank dir und bis Donnerstag. Ciao.
Bis dann. Ciao.